Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es gibt Worte, die über den Tag hinausweisen. So war es am vergangenen Freitag, als sich Bayern-Trainer Vincent Kompany zum Thema Rassismus äußerte, ausgelöst durch die Vorfälle beim Spiel Benfica-Lissabon gegen Real Madrid. Er kritisierte, er mahnte, er war emotional, aber er war auch versöhnlich und warb eindringlich für ein Miteinander. Schaut auf die Dinge, die wir zusammen schaffen können und nicht auf die Dinge, die uns trennen. Das war so ein Satz. Wenn er eines Tages die Bundesliga verlässt, wird man sich nicht nur an seine Titel erinnern, sondern auch und vor allem an diese Rede. Das sind unsere Themen. Der Zittersieg, das wilde Topspiel, Dortmund egalisierte. Ein 0:2 in Leipzig, gewann sogar fast noch. Und Nervenkitzel, Abstiegskampf, die halbe Liga ist betroffen. Es ist nichts für schwache Nerven, aber es ist auch Kunst möglich. Denn Ragnar Ache bewies das mit seinem fantastischen Fallrückzieher für den 1. FC Köln gegen Hoffenheim. All das und viel mehr wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Lothar Matthäus, unser Sky-Experte, der deutsche Rekordnationalspieler, glaubt zum einen, dass wir Diamondé nicht mehr lange in der Bundesliga sehen werden und zum anderen, dass die Wechsel gestern das Spiel in Leipzig noch mal zugunsten von Borussia Dortmund verändert haben. Ein herzliches Willkommen auch an Christian Künast, Chef von Sportbild. Und er findet, RB Leipzig ist eine der größten Enttäuschungen in dieser Saison. Ein herzliches Willkommen an Freddy Bobic, unter anderem Europameister 1996, Pokalsieger, auch Pokalsieger mit Eintracht Frankfurt als Manager und aktuell Head of Football bei Legia Warschau, dem Bayern München Polens. Und er meint, Harry Kane, Mittelstürmer wie Freddy Bobic, ist wie ein guter Wein, er wird mit den Jahren immer besser. Und ein herzliches Willkommen auch an Hannes Herrmann, unseren Kollegen, der seit 2019 für Sky kommentiert, auch für Prime in der Champions League im Einsatz ist, und er meint, die Bayern sollten bei Manuel Neuer auch im Hinblick auf den Klassiker kein Risiko eingehen, denn sie brauchen ihn noch in der Champions League. Und Lothar, es gibt aktuell die DFB-Pokal-Auslosung. Der VfB Stuttgart empfängt im baden-württembergischen Duell den Sportclub Freiburg und Bayer Leverkusen Bayern München. Sind das Traumlose?
Für wen?
Für die Zuschauer.
Ja, das sind vier Top-Mannschaften. Von Platz 1 bis 7 sind vier Mannschaften im DFB-Pokal-Halbfinale. Hat es ja auch schon lange nicht mehr gegeben. Früher, letztes Jahr, war Bielefeld im Endspiel als Zweitligist, damals als Drittligist. Sie sind aufgestiegen in die zweite Liga. Und die Auswärtsmannschaften freuen sich wahrscheinlich nicht. Die hätten alle gerne zu Hause gespielt. Das ist immer so die Priorität. Aber Pokal ist Pokal und da ist alles möglich. Ich würde nicht sagen, dass da schon eine Mannschaft sicher im Finale ist. Auch nicht der FC Bayern, weil Bayer Leverkusen ist so eine Wundertüte auch in dieser Saison. Sie können es ganz gut und dann können sie es wieder mal gar nicht. Und wir freuen uns auf diese zwei Pokalspiele und natürlich dann aufs Endspiel in Berlin.
Freddy, du hast mit dem VfB 97 den Pokal gewonnen. Was sagst du zum aktuellen Los im Halbfinale?
Finde ich super. Also ist ein schönes Finale. Bayern gegen Stuttgart sehe ich schon vor mir. passt doch sehr gut. Der wahrscheinlich dann deutsche Meister gegen den amtierenden Pokal, deutschen Pokalsieger. Würde mich riesig freuen, wenn es genau so kommt. Gutes Oben vielleicht, VfB Stuttgart zu Hause gegen Freiburg. 2013 sind wir auch ins Finale gegen die Bayern gekommen. Da war ich noch als Sportdirektor da und da hat Bayern das Triple dann gewonnen. Aber trotzdem war das ein sehr schönes Spiel. Tolle Fans auf beiden Seiten. Also ich glaube, dem Fußball könnte nichts Besseres passieren.
Blicken wir einmal voraus auch auf den Klassiker am kommenden Samstag. Ehe wir dann in der Sendung natürlich über all das sprechen, was wir jetzt gesehen haben. Gibt es einen Favoriten?
Ja, der FC Bayern München ist der Favorit. Ich glaube,
ganz was Neues.
Aber Borussia Dortmund hat, und das haben wir gestern auch im Topspiel gesehen, mal wieder unter Beweis gestellt, dass es eine Mannschaft ist, die vielleicht nicht jedes Spitzenspiel gewinnt, aber es ist eine Mannschaft ist, die in dieser Saison extrem schwer zu knacken ist.
Ja, man könnte ja die These aufstellen, die Bayern sind jetzt nicht Favorit, sondern es ist ausgeglichen, weil Borussia Dortmund so stabil in dieser Saison ist. Wie schätzt du das ein? Kann Borussia Dortmund sozusagen da noch so den letzten Strohhalm ergreifen, um das Titelrennen doch noch mal offener zu gestalten?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass Dortmund das nächste Woche gewinnen wird. Wobei, wenn man so reinhört in den Verein von den nächsten Spielen.
Das zum Thema Favorit.
Glaube ich, dass die wichtigeren Spiele waren gestern und sind am Mittwoch für Borussia Dortmund.
Champions
für die
Entwicklung, League,
einmal für die Champions League weiterkommen. Das ist in den Budgetplanungen in Dortmund drin, dass sie das Achtelfinale erreichen. Das sind 10 Millionen Euro. Und gestern natürlich durch die Ergebnisse am Ende kein Verlust auf die Champions-League-Plätze, die ja essentiell wichtig sind für Borussia Dortmund. Da hatten sie in den letzten zwei Jahren schon Probleme, da einmal als Fünfter reingekommen, letztes Jahr dieser riesige Endspurt. Also dieses Jahr das große Ziel, ganz sicher in die Champions-League zu kommen, dem sind sie sehr nah.
Aber du glaubst an Borussia Dortmund am kommenden Samstag?
Ich glaube an Borussia Dortmund am kommenden Samstag, ob es dann für die Meisterschaft reicht. Das wird dann schon wieder ein bisschen schwieriger.
Ja, es wird ein enges Spiel am Samstag und Dortmund, wir wissen es alle, wir haben jetzt ein Spiel in dieser Saison verloren. Es war in der Allianz Arena und wenn man da die zweite Halbzeit sieht, ähnlich wie gestern, dann hat Borussia Dortmund den Ton angegeben. Auch hier waren dem 2:2 näher wie Bayern den 3:1 beim Hinspiel. Und ich will jetzt nicht sagen, dass sie auf Augenhöhe sind. Sie haben aber mit ihren Fans zu Hause natürlich tolle Unterstützung. Sie zeigen auf einmal Charakter, dass man ihnen jahrelang so ein bisschen abgesprochen hat. Leidenschaft zum Schluss, der Glaube an sich selbst. Und das war gestern im Endeffekt ähnlich der Fall in der zweiten Halbzeit. Zum Schluss hatten sie noch mal eigentlich die große Chance von Julian Brandt. Wenn er Adeyemi vielleicht sieht, geht es vielleicht sogar noch 3:2 aus. Das wäre zu viel des Guten gewesen. Und Dortmund unter Niko Kovac ist gewachsen. In der Leidenschaft, in der Disziplin. Gestern haben sie eine schlechte erste Halbzeit gespielt, aber auch damit werden sie klar umgehen und werden versuchen, ihre Schlüsse daraus zu ziehen, um es in den nächsten wichtigen Spielen für Borussia Dortmund besser zu machen.
Was sagt der Ex-Dortmunder? Was traust du dem BVB
zu? Nein, ich traue ihm auf jeden Fall einen Sieg zu. Bei dem Spiel wird auch interessant zu sehen sein, wie viele Körner sie dann auch haben nach dem Bergamo-Spiel, weil das wird wirklich ein sehr wichtiges Spiel für sie sein, klar, dass sie da die Runde weiterkommen, nicht nur für sie, für den deutschen Fußball insgesamt, dass man da eine Runde weiterkommt. Und sie haben Intensität, sie haben Widerstandsfähigkeit dazu gewonnen, seit Niko Kovac da ist. Ja, wir haben schon gesagt, eine Niederlage bis jetzt nur gegen die Bayern. Ja, und es war auch kein so schlechtes Spiel der Dortmunder. Ich sehe sie viel, viel widerstandsfähiger, das hat man auch gestern gesehen, als in den Jahren zuvor. Und das hat eine Person mit seinem Trainerteam ausgemacht, Niko Kovac, der es geschafft hat, diese Mannschaft wieder so fit zu kriegen und so widerstandsfähig zu bekommen, dass sie wirklich auch den Bayern gefährlich werden können. Nur eins bin ich mir sicher, Meister werden sie leider doch nicht.
Auch wenn sie gewinnen würden?
Auch wenn sie gewinnen.
Okay, gut. Gestern wäre es natürlich noch das i-Tüpfelchen gewesen, wenn Julian Brandt kurz vor Schluss noch das 3:2 gemacht hätte. Im Sinne der Spannung, dann wäre der BVB auf 6 Punkte rangekommen. Julia Lamatsch ist für Social Media unterwegs, für uns. Und was sagen denn die Fans zu den Aussichten der beiden Teams im Klassiker?
Danke, Patrick. Hallo in die Runde. Bei unseren Sky-Usern ist das die deutliche Mehrheit, die tatsächlich die Bayern gewählt hat. 68% glauben an den Münchner Auswärtssieg und 32% sind der Meinung, ja, die Dortmunder, sie könnten es packen mit dem ersten Bundesligasieg zu Hause gegen die Bayern seit November 2018. Dieses Voting hat sich auch in unseren Kommentaren wieder gespiegelt. Hier ganz oben sehen wir auch noch mal die Warnung. Die Dortmunder, sie werden müde sein von der Champions League. Außerdem wird Julian Riason gelb gesperrt fehlen und hier sehen wir auch noch mal eine Kurzzusammenfassung von der Leistung aus dem Leipzig-Spiel. Grauenhafte erste Hälfte, zweite Hälfte war besser, aber das reicht nicht gegen den FC Bayern. Also bei den Bayern-Fans ist sowieso klar, die gehen voll auf die Münchner. Aber auch die neutralen Fans sagen, jetzt mit 8 Punkten Abstand in der Tabelle der Fußball-Bundesliga ist die Meisterschaft eigentlich schon jetzt entschieden.
Na. Also mal schauen. Ne? Also wenn es am kommenden Samstag einen Sieg geben würde von Borussia Dortmund, dann wären es wie gesagt nur noch 5. Der Ruhrpott Beckham. Das gefällt mir gut. Riason wird fehlen. Dennoch wird Niko Kovac da eine gute Mannschaft auf die Beine stellen. Und dann schauen wir noch mal das an, was wir schon so ein bisschen angedeutet haben. Das sehr, sehr spannende Spiel gestern in Leipzig. Stefan Graf gegen Borussia Dortmund.
Das ist die Red Bull Arena. RB Leipzig empfängt Borussia Dortmund.
Es war in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel von uns.
Leipzig führt!
Den war nicht so da.
Hohoho. RB besser, griffiger, klarer.
Ja, dann gehen wir mit 0-2 in die Halbzeit. Aber das, was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, Mentalität.
Ecke kommt gut. 2-1.
Das ist Mentalität, das ist Klasse, das ist wieder aufstehen und deswegen haben wir uns den Punkt auch verdient.
Adeyemi! Adeyemi! Silva ist verdrift!
Und waren dann näher dran, dieses Spiel auch noch zu gewinnen.
Noch ein Angriff, Brand startet, keiner!
Deswegen werden die Leipziger womöglich auch glücklich über diesen Punkt sein.
Ich bin schwer enttäuscht, richtig wütend, richtig sauer sogar, wie wir das Spiel hier wieder herschenken.
Können Sie den Ärger Ihres Kapitäns, der immer vorangeht, nachvollziehen?
Ja, total. Ich glaube, alle ärgern sich über dieses Ergebnis. Also wenn wir uns darüber nicht ärgern, dann ist irgendwas verkehrt.
Wir haben Ziele, die wollen wir gemeinsam erreichen. Und da muss jeder mit der Mannschaft mitziehen und jeder für die Mannschaft mitziehen. Und da muss sich jeder hinterfragen.
Große Aufregerszene, Adeyemi, Foul ja, nein.
Adeyemi gegen Lukeba, nichts, sagt Benjamin Brandt, der Unparteiische.
Also, wenn ich das sagen darf, ne, ich habe bis zum 13., 14. Lebensjahr war ich Judoka auch. Ne? Das ist sicher. Das ist,
kennst du die Technik, oder?
Ja, das ist klar. Das ist in dem Fall. Also bitte. Also natürlich packt der Karim den Fuß vor, aber der trifft ja nicht mal den Ball, der Lukeba. Der trifft ganz klar den Karim. Also bitte. Aber unterm Strich, denke ich mir, ist das Ergebnis in Ordnung.
Schwarz-Gelb hat die Gabe, im Moment auch schwächere Spiele nicht zu verlieren. Trotzdem, eine Woche vor dem Klassiker, verlieren sie wieder an Boden. Gehen! Auf Bayern München.
Ja, das ist schon so ganz interessant gewesen, wie die Gefühlslage gestern war. Auf der einen Seite Punkt gerettet, auf der anderen Seite nicht gewonnen. Aber sprechen wir zunächst mal gleich über die Situation, die wir eben auch schon gesehen haben, über den nicht gegebenen Elfmeter. Was sagt denn der Kommentator in der Runde? Wäre das VAR würdig gewesen?
Aus meiner Sicht nein, weil es eine 70-30-Szene ist. Ich hätte den Schiedsrichter gut nachvollziehen können, wenn er im Live auf Foul entschieden hätte. Dafür gibt es richtig gute Argumente. Aber zu sagen, das ist jetzt eine 100-prozentige Entscheidung, glaube ich eher nicht. Und dann ist es ja aktuell auch eher der Wunsch, dass die Schiedsrichter selbstbewusste Entscheidungen in der Live-Situation auf dem Platz treffen. Das hat Benjamin Brandt in diesem Fall getan und gesagt, für ihn war es kein Strafstoß.
Das hat Nico Kovac erkennbar anders wahrgenommen.
So ist es, die Außensichel oder die Innensichel, ja, haben wir gesehen in der einen oder anderen Zeitlupe. Aber ich würde sagen, es ist kein zwingender VAR-Eingriff notwendig.
Für mich ein klarer Elfmeter.
Klarer Elfmeter.
Ganz klarer Elfmeter. Sehr gut gemacht vom Stürmer. Ja, natürlich wollte er den Elfmeter haben. Natürlich wollte er vor dem Abwehrspieler kommen. Und das hat er auch geschafft. Das machst du als Stürmer, holst du dir auch deine Vorteile, ganz normal. Man kann das ja selber sagen, oft hat man auch das Tempo mit Absicht rausgenommen, wenn man weiß, dass... Um den Kontakt zu suchen, dass hinter dir einer ist und der rammelt über dich drüber. Und genau so war es auch in der Situation. Ein Foul bleibt ein Foul, ob das 70-30 sind, 60-40, es ist total egal. Es ist ein Foul, es ist ein Elfmeter, es ist unglücklich, ja, aber es ist gut gemacht. Und der Pass war auch überragend vom Brandt, muss ich auch sagen dazu.
Absolut.
Und der Laufweg von Adeyemi, überragend. Und dann ist es ein Elfmeter und ja.
Also du bist der Meinung,
nichts zu diskutieren eigentlich normalerweise.
Du bist der Meinung, da hätte er auf alle Fälle rausgemusst und hätte sich das anschauen.
Ja, absolut.
Also im Idealfall hätte es aus deiner Sicht sofort gesehen.
Ich bin mir auch sicher. Also wenn er rausgegangen wäre, dann hätte er auch Elfmeter gegeben nach den Bildern.
Für mich auch klarer Elfmeter. Ich weiß nicht, ob Karim Adeyemi da ein bisschen schlechten Ruf hat. Ihm wurde ja ein bisschen nachgesagt, dass er leicht fällt und er kriegt viele Szenen nicht gepfiffen. Für mich auch ganz klar, wird unten am Fuß getroffen, ob er den Fuß nun vor den Gegenspieler gestellt hat oder nicht. Ich finde auch, wenn er es nicht sieht, muss er sich es angucken. Es gab noch eine andere Szene in Berlin, wo man auch eine rote Karte geben kann. Also
bei Union war das, ne?
Ich finde lieber im Zweifel einmal zu viel rausgehen als zu wenig.
Auf der anderen Seite ist aktuell die Linie eben so, dass man sagt, die Schwelle ist relativ hoch, im Sinne dessen, dass die Entscheidung auf dem Platz gestärkt wird. Dafür gibt es auch Argumente. Aber nochmal konkret diese Situation, Lothar, was meinst
du? Auf diese Situation, ich weiß nicht genau, wo und wie der Schiedsrichter gestanden ist. Bei der ersten Zeitlupe hätte ich auch gesagt, Zweifel. Mhm. Aber umso mehr ich die verschiedenen Positionen gesehen habe, umso klarer wurde es zum Schluss, dass ich da wirklich sagen muss, für mich ein klarer Schlag vom Verteidiger gegen den Angreifer, ja, im Fuß. Und der Kontakt war da, ganz sicher nicht mit Absicht. Adeyemi hat es gut gemacht, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Aber wie gesagt, aus einer Perspektive, die ich am Anfang hatte, hatte ich auch meine Zweifel. Mhm. Aber dann hätte ich klar für einen Elfmeter tendiert. Aber rausgehen, anschauen, auch aus der Perspektive, die ich irgendwann mal hatte. Und dann wirst du die Situation vielleicht anders bewerten, wie es das du im ersten Moment bewertet hast.
Bist du jetzt überzeugt oder immer noch bei 70-30? Oder du kannst noch erhöhen. Ist wie beim Pokern.
Wie gesagt, im Optimalfall sieht es der Schiedsrichter im Live, dass es ein Foul ist. Ja. Also gut, dazu würde ich auch eher tendieren. Ja. Aber ob das jetzt wirklich diese 100%ig glasklare Entscheidung ist, weiß ich nicht.
Also dann gehen wir es ja doch einmal an, also oder vertiefen wir es einmal. Hast du das Gefühl, dass die Schiedsrichter da aktuell tatsächlich so ein bisschen irritiert sind? Wann sollen sie raus? Wann oder sollen sie lieber auf dem Platz bleiben? Hier hat Urs Meier gesagt, es geht ja auch um die Bewertung. Ne? Also wenn man rausgeht, könnte es Abzüge geben.
Ja, finde ich schwierig. Finde die Schiedsrichter allgemein machen in den letzten Wochen keine gute Figur. Ich hatte es vorhin gerade gesagt, dass das Union-Spiel, es gab viele Situationen, wo ich mir gewünscht hätte, guck's dir doch nochmal an. Oder auch der Videoschiedsrichter, dass er einmal sagt, dem Schiedsrichter hilft und sagt, schau es dir einmal an.
Da ist die Union-Szene. Also das war aus deiner Sicht rotwürdig und hätte angeschaut werden sollen.
Das ist also in der zweiten Minute eine spielentscheidende Szene für mich. Und das ist also...
Absolut, nee, ja, absolut recht. Und die Frage ist auch immer der Dynamik natürlich. Natürlich soll ein Schiedsrichter der Chef sein und nicht unbedingt der im Keller, ja, der VARs. Aber ich habe die Diskussion auch in der Bundesliga oft erlebt, auch mit den Schiri-Obmännern. Und auch, es ging immer um eine gewisse Dynamik, jetzt zum Beispiel auch bei der Adeyemi-Szene. Es gibt ja oft auch Situationen, wo einer ein bisschen so weggeblockt wird, aber schon vor dem Ball eigentlich ist, aber der Stoß vielleicht gar keine so hohe Dynamik hatte. Und du musst da nicht fallen. Mhm. Man muss schon das Gespür haben, wann fällt man wirklich, weil man fallen nicht anders kann. Ja. Oder wann ist es wirklich dann klar? Und die Dynamik in dieser Szene ist ganz klar. Das war höchstes Tempo von beiden. Und im höchsten Tempo musst du natürlich aufpassen, dass du nicht in so eine Situation als Abwehrspieler kommst. Weil dann wird normalerweise gegen dich entschieden.
Also Freddy, ich höre bei dir raus, du hast dich dann in solchen Situationen gefreut, wenn du irgendwann den Schlag gespürt hast.
Ja, nicht gefreut, ich hätte lieber das Tor gemacht. Ja. Aber die und bleibt weg, weil dann bleibt er ja weg am Ende des Tages und dann bist du 1-1.
Ja. Lothar hat die defensive Rolle immer mal auch inne gehabt in solchen Situationen.
Da wäre ich aber der Offensivspieler.
Da wärst du der Offensivspieler gewesen.
Genau. Nein, nochmal. Er will natürlich nicht der Adeyemi treffen, er will den Ball spielen. Ja, ja. Das ist schon logisch. Ja. Aber das ist ja bei jeder Szene im Strafraum. Der Abwehrspieler will ja nicht absichtlich den Fuß treffen, sondern möchte den Ball spielen. Aber wenn dann eben der Stürmer irgendwo schnell am Ball ist und der Fuß steht auf einmal da, wo der Verteidiger den Ball vermutet, und trifft das Bein oder den Fuß oder den Knöchel oder wie auch immer, dann ist es eben der Kontakt, der im Endeffekt dann zum Elfmeter führt.
Gut, Borussia Dortmund hat dennoch dann den Ausgleich gemacht. Und wenn wir das Spiel nochmal anschauen, kommt man natürlich auch zu der Frage, warum war Borussia Dortmund defensiv gestern so anfällig? Kann man das mit dem Fehlen zum Beispiel von Schlotterbeck gestern in Verbindung bringen?
Ja, Schlotterbeck hatte in den Spielen vorher auch gefehlt gegen Bergamo und da war die Abwehr gut gestanden. Ich glaube, das Konzept, das sich Red Bull Leipzig oder RB Leipzig zurechtgelegt hat, über die Außen doppelt zu kommen mit Raum und Diamond und auf der anderen Seite,
Da sieht man es ja,
über links. Und da war Ryerson war zu weit vorne. Mhm. Sabitzer ist auch nicht gleich auf Raum gegangen. So ist Raum immer gekommen. Und junge italienische Spieler, helf mir mal beim Namen.
Luca Reggiani.
Reggiani. Er hatte auf einmal das Problem, ja, was mache ich jetzt? Gehe ich auf Diamond? Wo läuft Raum hin? Und der Spieler wurde ein bisschen alleine gelassen, weil Ryerson mehr der Offensive war. Und da habe ich auch gestern schon gesagt, vielleicht hätte man da ein bisschen früher reagieren müssen, weil sie haben es ja gegen Bayern München nicht anders gemacht vor 4 Wochen.
Warum hat es denn Nico, der ja...
Dann hätte Ryerson einfach weiter zurückgemusst und man hätte sie aufgefangen. Aber so war Gion in der Mitte gestanden, Ryerson war vorne und Diamonte konnte mit Anlauf seine Dribbling starten. Und dann hast du natürlich im 1-1 kaum eine Chance gegen diese Qualitäten, die dieser Diamond mitbringt.
Das ist aber ganz spannend. Ne? Ist das etwas, was der Trainer von außen sozusagen anordnen muss in der heutigen Zeit? Oder, du kommst aus einer anderen Zeit, Lothar auch, muss eine Mannschaft das selber auch erkennen und ein bisschen adaptieren?
Ja, Spieler müssen es schon erkennen. Das sind ein, zwei Abwehrspieler in der Situation auch viel zu spät auch dran, im Endeffekt das zu erkennen, dann kannst du schon, aber es wurde gut überladen dann einfach die Seite auch, muss man ganz klar sagen. Und diese Spieler haben Qualität, die haben unheimliche Geschwindigkeit und auch eine Passgenauigkeit. Da kannst du als Trainer erstmal nichts machen, weil es so viel Luft war ja auch nicht dazwischen, ne? Zwischen den zwei Toren. Also dementsprechend müssen die Spieler da auch ein bisschen handeln, ein bisschen cleverer sein und wissen, okay, das ist ihre bevorzugte Seite, wo sie kommen wollen. Das haben sie auch versucht über die Seite und sie haben es schon sehr gut gemacht, muss man ganz klar sagen. Ja, aber das ist nicht der Trainer jetzt, dass der jetzt, machen wir mal ein Timeout und dann, ihr müsst jetzt so und so machen.
Ne? Nee, wir haben ja Nico damit konfrontiert nach dem Spiel im Interview und er hat gesagt, wir haben das natürlich angesprochen, wir haben die Spieler darauf hingewiesen, aber sie haben es eben nicht so umgesetzt, wie es wir im Endeffekt bei der Mannschaftssitzung besprochen haben.
Ja. Musste man gestern einen Rückfall in alte BVB-Zeiten befürchten? Also so nach dem Motto, jetzt gilt's und jetzt liefern sie nicht?
Glaube ich nicht. Dafür haben sie es schon zu oft zu gut gemacht unter Niko Kovac. Also wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich kurz Sorge gehabt. Aber gestern muss ich sagen, Dortmund hat nicht gut gespielt. Leipzig hat dafür sehr gut gespielt in der ersten Halbzeit.
In der Phase.
Hat mich ein bisschen erinnert an die erste Halbzeit gegen den FC Bayern, wo sie auch 1-2, 3-0 führen müssen, dann nur 1-0 führen. Dann in der zweiten Halbzeit, ähnlich wie gestern, nicht mehr so gut. Also Dortmund war nicht gut, aber Leipzig war dafür auch sehr gut.
Die RB-Sicht besprechen wir gleich. Schauen wir noch auf eine Szene, an der ich gestern im Stadion etwas hängen geblieben bin. Nach dem 2:2 gab es geradezu überschäumenden Jubel der Dortmund. Das ist auf der einen Seite natürlich verständlich. Du sicherst noch das Unentschieden. Und auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, hätte man nicht eigentlich sofort weiterspielen müssen, auch das Signal geben müssen, hey, wir gehen jetzt noch aufs 3:2? War das ein Tick drüber?
Nein, also erstmal ist das eine Emotion von Fabio Silva. Das war sein erstes Bundesligator, auf das der Junge verdammt lange gewartet musste. Er hat auch ein paar Mal Pech gehabt. Und in so einem wichtigen Spiel auswärts spät zu treffen, also da können die Emotionen schon mal mit einem durchgehen.
Also ich stelle mir so einen Freddy Bobic vor, der wäre sofort ins Netz gelaufen, korrigiere mich und wäre zur Mittellinie gestürmt.
Ja, ich kann dich auch manchmal korrigieren, aber es kommt immer darauf an, wann es auch passiert. Es war ja wirklich kurz vor Schluss. Ja, und dann weißt du eigentlich normalerweise das Spiel jetzt aus eigentlich. Ne? Aber ist jetzt vielleicht 10 Minuten.
2-3 Minuten waren schon noch zu
gehen. Ja, 2-3 Minuten.
Ja. Ja, 94. Minute war es.
Ja, genau. Ich glaube, eine Chance gab es danach noch.
Ja, die gab es ja noch.
Die, genau, die vom Band die große Chance, genau. Und nein, also das nochmal, das Spiel wird ja unterbrochen erstmal, ist doch alles gut. Es gibt ja wieder dann Anstoß man darf ja ein bisschen jubeln. Ich glaube, Leute wollen auch Emotionen sehen. Und das war doch eine tolle Emotion, weil, nochmal, auch ein überragendes Tor.
Absolut, war schwer gegen die Laufrichtung.
Das Bundesliga-Tor, der war nicht einfach. Ja.
Ich kann das selber auch ein bisschen verstehen. Der hat, glaube ich, eine besondere Drucksituation. Der stand ja in Dortmund einmal im Winter auf der Matte und hat gesagt, eigentlich würde er fast ganz gern schon wieder wechseln, weil er hat ein Problem. Er will unbedingt zur WM. Und der Nationaltrainer hat ihm gesagt, ich nehme dich mit, wenn du spielst. Mhm. Und Tore sind natürlich sehr gute Argumente, um zu spielen. Er hat halt einen Guirassy vor sich. Und das erklärt, glaube ich, ein bisschen, warum er sich so sehr gefreut hat.
Also kein Vorwurf, wenn einer jubelt. Ich habe nur gedacht, also bei 2:2, komm, also ne, Leipzig hängt in den Seilen, ja, geht sofort das Signal und macht weiter.
Haben sie auch
nicht
hingeguckt. Die können ja nicht nur nach Bayern nach vorne schauen, die Dortmunder, sondern sie müssen ja auch nach hinten ein bisschen aufpassen. Mhm. Also hast du einen Rückspiegel und da kommen ein paar Autos da hinten an. Und da möchtest du natürlich weg. Und sie haben ja gegen einen direkten Konkurrenten um Platz 2, um einen Champions-League-Platz, haben sie ja gestern 2 Punkte gut gemacht. Mhm. Ja, weil die Leipziger hatten ja 3 und jetzt haben sie nur einen. Und sie haben einen mehr. Also sie haben im Endeffekt natürlich dieses Tor gefeiert. Und ich würde sagen, aufgrund der ersten schlechten 45 Minuten der Borussia, wo sie ja dann noch 2:0 ganz schnell zurückliegen. Ja,
war das angemessen.
Und dann war es irgendwo angemessen. Mhm. Dann verstehe ich schon diese Freude, das Spiel noch in einer gewissen Form gedreht zu haben.
Bleibt Nico Schlotterbeck?
Ich würde es dem BVB wünschen, ja, dass sie mal noch mal einen Spieler auch haben, der wirklich über eine längere Zeit auch wirklich eine erfolgreiche Ära auch prägen kann. Es wäre sehr schön. Vom Gefühl her glaube ich es fast eher nicht, weil einfach das mir zu lange dauert. Ja, Und auch hier ich entscheide mich mal irgendwann im Sommer und sowas und so. Funktioniert in der Form normalerweise.
Andere Seite, hat Lothar gestern auch darauf hingewiesen beim Topspiel, er hat ja noch Vertrag bis 27, also es läuft nicht jetzt im Sommer.
Ja, es ist richtig, aber trotzdem möchtest du natürlich auch als Verein auch ein bisschen Klarheit haben. Das ist schon wichtig, ne? Gerade bei so einem Spieler. Ja, wenn du sagst, hey, wir wollen mit dir was aufbauen hier, du sollst der neue, sagen wir mal, Hummels oder so werden. Wir wollen mit dir, du bist der Kapitän etc. Was willst du mehr? Bist bei einem sehr großen Club, aber natürlich gibt es noch viel größere Clubs. Ja, und ich glaube, dass die Verlockung schon noch da ist und auch noch die WM vor der Tür steht. dann will man vielleicht auch mal austesten, was der Markt so hergibt.
Hältst du Real Madrid für realistisch?
Ja, warum nicht?
Ja. Das ist schon ein ganz, ganz hohes Regal.
Das ist ein hohes Regal, aber wenn ich jetzt Toni Antonio Rüdiger sehe und so, mit seiner ganzen Power, und ist ja jetzt auch nicht unbedingt der Dribbler, ja, aber trotzdem ein fantastischer Spieler mit unheimlich viel Zweikampfstärke, und Real Madrid braucht auch Zweikampfstärke, auch in der Defensive. Ja. Also da wird es ja auch den einen oder anderen Wechsel geben, gerade bei Real.
Ja, es ist das Regal, um das es ja eigentlich nur gehen kann, ja, für Nico Schlotterbeck, wenn er nicht bei Borussia Dortmund bleibt. Ja, was sind das für Clubs? Der FC Bayern in Deutschland und international, die zwei Großen in Spanien, und dann sprechen wir noch über drei Engländer möglicherweise rund um den FC Arsenal. Und wenn sich von diesen Clubs einer oder zwei melden, wird er möglicherweise darüber nachdenken, ob er es dann am Ende macht, ist die nächste Frage. Für Borussia Dortmund wäre das natürlich, du hast es schon gesagt, Freddy, von enorm großer Wichtigkeit, weil er jetzt schon einer der Spieler ist, der so an der Schwelle zur Weltklasse auf seiner Position geht, und davon hat der BVB eben aktuell nicht so viele im Kader. Das ist schon eine ganz wichtige Personalie.
Also ich sehe, dass Dortmund natürlich es gern hätte, schnellstmöglichst mit ihm zu verlängern, weil er einfach ein Qualitätsspieler ist. Andererseits verstehe ich natürlich die Spielerseite. Er hat Zeit. Mhm. Er hat einfach Zeit. Er lässt sich auch nicht unter Druck setzen. Er hat noch einen Vertrag bis 2027. Vielleicht über die Weltmeisterschaft, nach der Weltmeisterschaft von Spielerseite denken. Ich verstehe natürlich die Clubseite. Habe ich auch gesagt, so schnell. Aber der Spieler sagt, ich habe jetzt dann noch eine Weltmeisterschaft, und wenn ich dann vielleicht erfolgreich mit der deutschen Nationalmannschaft die bestreite, und dann kommen vielleicht doch die Angebote aus Madrid oder sonst irgendwie. Barcelona sucht ja auch in der Defensive was. Wenn du eine tolle Weltmeisterschaft spielst, dann geht sein Marktwert noch nach unten. Aber natürlich bleibt dann für Borussia Dortmund wenig Zeit, wenn es dann zu einem Wechsel kommen sollte, für die nächste Saison.
Du musst ja dann verkaufen als Verein. Du musst ja. Du kannst ja nicht sagen, der geht ablösefrei wie Lewandowski.
Aber was ist jetzt, wenn Schlotterbeck, wollte ich Lothar gerade fragen, wenn Schlotterbeck sagt, hey, wir haben einen Vertrag bis 27.
Das wollte ich ja damit sagen eigentlich. Ja. Also ich
deswegen ist der Zeitpunkt, glaube ich, richtig, Lothar, dass die jetzt im Endeffekt auch versuchen, ihn dazu nicht zu überreden, aber natürlich
ihn davon zu überzeugen.
Aber der BVB ist
das machen sie ja schon in den letzten Wochen.
Machen sie die ganze Zeit. Die Wertschätzung ist da hoch.
Ja. Ja, aber absolut. Hältst du das Szenario für möglich, dass es am Ende sogar so kommt, dass Schlotterbeck einfach sagt, hey, wir lassen laufen bis 27. Dann hat der Verein nicht wirklich eine Handhabe, auch wenn sie Druck ausüben können.
Ja, die werden ja keinen Druck ausüben. Du übst ja keinen Druck aus. Du versuchst ja, die Spielerseite zu verstehen, weil du möchtest ihn ja nicht verärgern.
Ja.
Schwierige Situation für Borussia Dortmund. Nico Schlotterbeck sitzt da in dem Moment in der besseren Situation, würde ich sagen.
Ja, absolut. Der ist am Hebel hier. Ja, ganz klar.
Ich würde auch als Spieler, würde ich sagen, spiel mal die WM und dann schauen wir mal, was passiert. Ich meine, was mit Borussia Dortmund, also Sebastian Kehl.
Wobei er gesagt hat, er habe sich eine imaginäre Deadline gesetzt.
Ja, aber ja. Hat er einen Tag dazu gesagt?
Nee, ich glaube nicht. Aber die gibt es also, ja in dem Sinne ja auch gar nicht. Ne?
Die WM.
Ja, Sommer. Ja. Er hat Sommer gesagt, glaube ich. Sommer
Deadline war ein WM-Finale, ne, mit deutscher Beteiligung. Was glaubst du abschließend zu diesem?
Ich glaube, sie würden dann am Ende verkaufen. Sebastian Kehl kann, glaube ich, Verkäufe ganz gut verhandeln. Da hat er viel Geld rausgeholt. Das wäre dann bei Nico Schlotterbeck wahrscheinlich ähnlich. Wäre schade, wenn er geht. Aber ich sage auch, wenn du 40, 50 Millionen vielleicht für einen Innenverteidiger kriegst, dann musst du es machen. Und wenn es Real Madrid ist, sowieso.
Sprechen wir noch über RB Leipzig. Julia, wie sehen die Fans aktuell die Situation einer Mannschaft, die in dieser Saison einen Umbruch hingelegt hat und hinlegt?
Ja, richtig dicke Luft gibt es auch bei den Anhängern von RB Leipzig. Zweites Remis in Folge, dazu wieder Punkte liegen lassen im Kampf um die Champions League-Plätze. Also wir sehen Willi 0811, der nochmal betont, 18 Punkte nach Führung verspielt. Wer rechnen kann, sieht, dass wir einen Punkt hinter Bayern wären. Selbst wenn wir nur die Hälfte der Punkte geholt hätten, wären wir vor dem BVB. Und auch hier übt Kritik an der Führungsetage, betont aber auch nochmal, langsamstes Mittelfeld, zwei Stürmer, die RB-Fußball überhaupt nicht verstehen, und ein Gegner, der unter der Woche Champions League gespielt hat und trotzdem nach 94 Minuten nochmal fitter ist. In der Bundesliga-Tabelle haben sie jetzt schon 5 Punkte Rückstand auf Hoffenheim, 11 auf Dortmund, und die Stuttgarter sind ja erst heute Abend auch noch im Einsatz. Aber, liebe Leipziger, es gibt eine mögliche Rettung, denn im Idealfall spielen in der der nächsten Saison 26-27 8 deutsche Teams international mit 5 Startplätzen in der Champions League, 2 in der Europa League und einem in den Conference League Playoffs. Dafür muss die Bundesliga zu den 2 punktbesten Verbänden im UEFA-Ranking gehören. Und das tut Deutschland aktuell. 119.500 Punkte. Damit liegt Deutschland hinter England, dank des bisherigen Abschneidens der deutschen Teams in den internationalen Wettbewerben. Also das könnte noch ein Schlupfloch sein.
Darf man sich natürlich nicht drauf verlassen. Man hat jetzt den Eindruck, die Userinnen und User hätten vorher mit dir gesprochen und die kritische Elle angelegt. Du bist der Meinung, RB enttäuscht sehr. Auf der anderen Seite waren wir eigentlich in der Hinrunde alle, oder vor Weihnachten genau gesagt, angetan von RB.
Danach leider nicht mehr. Das war die letzten Pflichtspiele. Also ich habe es mir nochmal angeguckt. Leipzig spielt ja diese Saison gar nicht international. Sie hatten einen Umbruch. Wenn man jetzt schaut auf so die direkten Konkurrenten, Leverkusen, Stuttgart, Dortmund, die haben 9 bis 10 Spiele mehr. 9 bis 10 Spiele mehr gemacht. Da erwarte ich von einer Mannschaft, die regelmäßig eine volle Trainingswoche hat, einfach mehr. Das muss ich. Auch wenn es einen Umbruch gab, finde ich, kann es nicht sein, dass du hinten raus jetzt wie gegen Dortmund einbrichst. Das ist, also wie kann Dortmund die fittere Mannschaft sein als Leipzig? Die haben 9 Spiele mehr gemacht, die Dortmunder.
Wie erklärst du dir das denn?
Wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich für RB Leipzig arbeiten. Ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig. Die Mannschaft ist eigentlich in der Breite sehr, sehr gut. Es gibt welche, die sagen, es fehlen ein bisschen die Führungsspieler. Du hast natürlich das Problem, dass jeden Sommer die besten Spieler verkauft werden. Das ist einfach so. Leipzig muss auch Einnahmen generieren. Da sind Xavi Simmons gegangen, Openda letzten Sommer gegangen, Šeško gegangen.
Xavi hat man auch nicht nur nette Dinge gesagt. Da hieß es eigentlich, seitdem er weg ist, ist die Chemie der Mannschaft wieder besser.
Über Openda hat man auch so geredet. Ja.
Fußballerisch waren die aber schon.
Ja, aber ihr Mond haben sie jetzt dazu bekommen. Der ist ja auch nicht so schlecht, meiner Meinung nach. Also sind ja auch wieder gut.
Spielt er jetzt schon, glaubst du, seine letzte Saison für RB?
Ja, wenn er so weiterspielt, dann wird ein unmoralisches Angebot kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann werden sie ihn wahrscheinlich gehen lassen. Ich rede da aber jetzt von 3-stelligen Millionenbetrag.
Ich habe mal gehört, er soll der teuerste oder Verkauf eines Tages werden. Und du sagst, sie müssen sogar.
Sie müssen. Also 100 Millionen müssten sie einnehmen in diesem Sommer, wenn sie sich für die Champions League qualifizieren. Was man hört, wenn das nicht klappt, weil wir haben gerade in der Tabelle gesehen, da fehlt noch eine Mannschaft, da fehlt Bayer Leverkusen noch dahinter, die noch ein Spiel weniger haben. Das heißt, wenn die gewinnen, ist Leipzig Sechster. Und wenn sie nicht...
Das Spiel ist allerdings in Hamburg.
Das ist beim HSV, da ist es schwer, das stimmt. Die kann man nicht einrechnen. Aber wenn sie die Champions League wieder nicht schaffen, wäre das 2. Jahr in Folge, dann hört man Summen bis zu 200 Millionen, die sie an Transfereinnahmen generieren müssen.
Wo sollen die denn herkommen?
Tja,
Da musst du einiges verkaufen. Da ist nochmal ein Umbruch vom Umbruch. Ne? Genau.
Gut ab.
Ja, man muss, darf aber eins nicht vergessen. Ich bin voll hier auf der Seite, weil Bayer Leverkusen hat ja auch einen großen Umbruch gehabt und die haben ja noch die Champions League. Ja, und sie kommen ja auch wahrscheinlich weiter. Also diese 12 Spiele Belastung für einen direkten Konkurrenten, auch der VfB Stuttgart ist noch in der Europa League, davon gehe ich auch aus, dass die noch eine Runde weiterkommen nach dem Hinspiel gegen Chelsea Glasgow. Und die können mit dieser Belastung umgehen. Und Leipzig hatte dieses Jahr mal diesen Vorteil gehabt, was die Bundesliga betrifft, sich auf jedes Spiel eine Woche voll zu konzentrieren. Und deswegen ist es eigentlich nicht nachvollziehbar für mich, dass Leipzig so viele Punkte hergibt. Eigentlich körperlich müssten sie ja den Gegnern, auch Borussia Dortmund, gestern überlegen sein. Vielleicht haben die Wechsel gestern, es waren 5 Wechsel so kurz hintereinander, vielleicht haben die ein bisschen die Stabilität, die vorher da war, ein bisschen gebrochen.
Hat Ole Werner auch selbstkritisch angemerkt. Merk bitte den Gedanken, ich würde einmal gerne noch mal David Raum hören, der irgendwie auch zum Ausdruck gebracht hat, dass da irgendwas in der Mannschaft nicht so richtig zu stimmen scheint.
Ja, ein Stück weit einfach zu wenig hinten raus. Wir müssen es mehr wollen. Wir müssen auch am Ende dann einfach unser Ego hinten anstellen und einfach schauen, dass wir das gemeinsam über die Zeit bringen. Dafür muss jeder alles investieren. Und wenn
was meinen Sie mit Ego hinten anstellen?
Na, jeder persönlich für sich einfach schauen, sich in Dienst der Mannschaft stellen und einfach auch gucken, dass man hinten raus dann einfach probiert, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Wir haben Ziele, die wollen wir gemeinsam erreichen und da muss jeder mit der Mannschaft mitziehen und jeder für die Mannschaft mitziehen und da muss sich jeder hinterfragen.
Ja, also klang nicht so gut, ne?
Nee, ich habe das Gefühl, Leipzig hat diesen Flow aus der Hinrunde verloren und das liegt schon auch an Verletzungen, an ganz vielen kleineren. Das sind jetzt nicht die ganz langen Ausfälle, die da kommen, aber Leipzig hat in der Wintervorbereitung, also in dieser recht kurzen Winterpause, echt Probleme gehabt, ordentlich zu trainieren, weil ganz viele Jungs einfach nicht fit waren. Romulo hat zu dieser Zeit eine Verletzung mit sich herumgeschleppt, Bakayoko war nicht fit, Uedraogo kam erst zurück, Antonio Nusa war wochenlang raus. Das sind alles Spieler. Diomande war beim Afrika-Cup, der war komplett weg. Das sind alles Spieler, die Ole Werner in Topform bräuchte oder zumindest in einem sinnvollen Spielrhythmus. Und diesen Rhythmus haben die Jungs nicht. Und ich finde, das hat man zu Beginn dieses Jahres in einigen Spielen gesehen. Und ich glaube, so kommen auch Ergebnisse zustande, bei denen sie die Führung eben nicht über die Zeit bringen, nicht clever sind hinten raus. Das ist dann oft auch schwer greifbar. Das haben wir ja bei David Raum eben gehört. Das ist nicht ganz klar, woran genau das liegt. Aber es waren die Ergebnisse in St. Pauli.
Also wenn ich es jetzt mal frei übersetze, habe ich den Eindruck gehabt, er sagt, der ein oder andere will lieber ein bisschen glänzen und denkt weniger daran, vielleicht mal zur Eckfahne zu gehen und irgendwie auf den Ball zu treten und Zeit zu schinden.
Aber dieses 2-2 ist doch ein Paradebeispiel dafür. Du führst 2-1, es sind noch
drei Minuten zu spielen.
Und du kriegst einen Konter. Bis im Aufbauspiel nach vorne. Ja. Willst eigentlich lieber, da musst du abgezockt bleiben. Du kannst doch nie in Unterzahl hinten sein. Ja? Das darf ja nicht passieren. Und wenn das natürlich zu oft passiert und in den Spielen davor auch schon, dann ist es in den Köpfen schon so ein bisschen auch drin. Also musst du das auf den Platz hinbekommen und es ist dann auch den Job eines Trainers, ihnen beizubringen, wie sie in den Situationen die Spiele zumachen müssen. Mhm. Auch ganz wichtig. Aber wenn du vielleicht die Spieler nicht dazu hast oder die Cleverness, Spieler, die eingewechselt werden, sollten ja eigentlich dann genau das dann auch erfüllen, damit du dieses Spiel nach Hause bringst.
Glaubst du, dass dem Trainer an diesem Punkt die Erfahrung auf diesem Niveau noch fehlt?
Das kann ich überhaupt nicht beurteilen jetzt, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann es nicht beurteilen bei Ole Werner, macht einen guten Eindruck, ist auch total reflektiert, auch selbstkritisch auch. Ja. Aber es liegt jetzt ja nicht nur an dem Trainer, sondern was für ein Spielermaterial oder was für Jungs habe ich denn, die so ein Spiel wirklich auch nach Hause... Wenn jetzt so ein Kevin Campbell noch spielen würde, ich glaube, der wüsste, was zu tun ist. Aber diese Spieler sind halt nicht mehr da.
Aber du hast immerhin noch, du hast einen Orban, du hast
einen Baumgarten, du hast schon erfahren.
Wie offen die waren, weißt du?
Ja, die waren offen. Ja, und wenn man jetzt das gestrige Spiel sieht, bei Dortmund, die Einwechslungen haben funktioniert.
Total.
Und bei Red Bull oder RB war irgendwo keine Sicherheit mehr da. Also von dieser Seite, glaube ich, war eben das Plus bei den Einwechslungen bei BVB.
Einmal noch das große Bild. Oliver Minzlaff hat ja sozusagen die Champions League gefordert. Ich finde, sein gutes Recht. Dennoch hat es natürlich irgendeine Auswirkung. Ist dadurch der Druck noch mal gestiegen?
Definitiv, aber...
Und zwar auf eine ungesunde Art und Weise gestiegen?
Weiß ich nicht. Ich finde, mit dem Aufwand, den sie betreiben, mit dem Geld, das sie ausgeben, muss die Champions League der Anspruch sein. Ich finde, da hat Oliver Minzlaff recht. Also, die haben, glaube ich, über Jahre in der Champions League gespielt. Dann kannst du jetzt nicht 2 Jahre in Folge die Champions League verpassen. Mhm. Das hat ja auch Auswirkungen auf eine Gehaltsstruktur und so weiter. Du musst ja irgendwann den Kader anpassen. Ein Jahr kannst du das mal überbrücken, auch finanziell. Aber das zweite Jahr, das wird dann extrem schwierig, weil du hast ja auch schlechte Argumente. Sie wollen ja gerne junge Spieler holen, talentierte Spieler, die sich entwickeln können. Du kriegst auch immer schlechte Argumente, wenn du nicht mehr in Champions League spielst.
Also wenn ich das mal noch so auf mich wirken lasse, ne? Also wenn du jetzt sagst, 200 Millionen müsste man für den Fall des Verpassens der Champions League reinholen, dann wäre ja das ja der nächste Umbruch.
Ja,
dann.
Ja, natürlich, aber der.
Aber das passiert ja immer wieder, der Umbruch. Leipzig hält ja nicht die Spieler zusammen, die im Endeffekt den Unterschied machen. Wenn man Titel gewinnen will, und der FC Bayern hat eben das Glück und macht es ja dann mit auch vor, dann behältst du die Unterschiedsspieler im höchsten Niveau, die behältst du, die verlängerst du. Und Leipzig muss eben Geld akquirieren, um dann die Spieler auch zu verkaufen. Und solange das funktioniert, wird es vielleicht wieder mal was mit dem Pokal, aber nicht mit der Meisterschaft, die über das ganze Jahr ausgetragen wird.
Ja, anders kannst du nicht rechnen am Ende des Tages. Und wenn ich höre dann auch, selbst wenn du in die Champions League kommst, du musst 100 Millionen auf jeden Fall einnehmen.
Umsetzen,
das ist schon, boah, das ist nicht so
schon
schlecht.
Brett, ne?
Das ist schon ein Brett. Ja, es ist, aber du hast natürlich Qualität und du hast natürlich auch Spieler im Kader, die du dementsprechend gut veräußern kannst. Aber, und das ist ja auch das ist ja so ein Umbruch, was sie auch da haben. Sie müssen ja bitte dahin kommen, dass sie irgendwie eine gewisse Stabilität erstmal in die Truppe bekommen.
Ja.
Und natürlich dann die ganzen jungen Künstler drumherum. da fehlt es halt ein bisschen. An dieser Balance halt zwischen dieser Offensive, was uns fasziniert hat gestern in der ersten Halbzeit, und dem, was wir dann in der zweiten Halbzeit gesehen haben.
Ganz stabil ist auch Eintracht Frankfurt nicht unbedingt. Dein früherer Club.
Jetzt kommst du mit sowas.
Gestern bei den Bayern 0-3 in Rückstand. Aber am Ende wurde es noch mal eng, unter anderem auch ausgelöst durch Bayern, die zu viel Risiko suchten. Beispielsweise Joshua Kimmich in dieser Szene sorgte dann für das 2-3. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und gestern haben wir so, oder eben noch so ein bisschen gesprochen darüber, welche Rolle Jürgen Klopp genau bei RB jetzt einnimmt. Schwer von außen das zu beurteilen. Wie nimmst du das wahr?
Ich glaube, er ist ein bisschen beratend tätig, auch für den Trainer, für Ole Werner. Aber das ist die große Stärke von Jürgen Klopp. Und das hat ja Uli Hoeneß diese Woche auch im Interview gesagt. Die ist ja die Arbeit mit Spielern, mit einer Mannschaft. Die kommt natürlich in seiner Rolle jetzt in Leipzig nicht zum Tragen. Also das funktioniert da nicht. Dafür ist er zu viel unterwegs, überall, bei allen Clubs.
Also kann man rein sportlich auch Schwankungen von RB auch an ihm festmachen? Ja, oder?
Will ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, was in seinem Vertrag steht. Er ist nur in letzter Zeit, auch gestern Abend, war er ja irgendwo bei einer Veranstaltung in Frankfurt. Und Leipzig hat gegen Dortmund gespielt. Ist es Marketing? Ist es die Hilfe? Die Präsenz im Stadion? Was er genau macht für Red Bull? Das weiß ich nicht, weil, wie gesagt, ich kenne den Vertrag nicht noch. Das würde ich schon sagen, weil wir jetzt Jürgen Klopp nochmal angesprochen haben, hat mich schon ein bisschen gewundert, dass man in der Nähe ist, aber nicht da, wo ich ihn eigentlich gerne sehen würde, nämlich im Stadion. Und Uli Hoeneß würde ihn ja noch lieber nicht nur im Stadion sehen, sondern unten auf dem Platz, wo er seine größten Qualitäten hat. Und davon sollte dann auch RB oder Red Bull profitieren.
Sprechen wir über die Bayern, haben wir eben schon angekündigt, und auch über Eintracht Frankfurt. Gestern ein torreiches Spiel, Markus Gaub.
Harry Kane erzielt einen Doppelpack bei Bayerns 3-2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt in der ersten Hälfte. Die Bayern haushoch überlegen, 16. Minute. Alexander Pavlovic mit der 1-0-Führung, seinem dritten Saisontor. 4 Minuten später erzielt dann Harry Kane nach Vorarbeit von Stanisic das 2-0, sein 27. Saisontor. In der 62. Minute die Eintracht mit Burkhardt fast mit dem ersten Treffer, trifft nur den Pfosten. Er war eingewechselt worden. Frankfurt in der zweiten Hälfte plötzlich die bessere Mannschaft. Aber in der 68. nach Fehler von Amanda findet Kimmich Kane, und der mit dem 3-0 links ganz trocken in die Ecke. In der 74. Foulspiel von Kane im eigenen 16er. Der VAR hat es erkannt und Burkhardt bestraft per Elfmeter das 3-1. Er lässt Jonas Urbich keine Chance. 4 Minuten vor dem Ende der Fehler von Kimmich und Kim, der ausgenutzt wird von Kali Muendo zum 3-2. Mehr gibt's aber nicht. Die erste Pleite unter Albert Riera.
Ich verstehe, das Gefühl ist letzte Minute an Frankfurt richtig gut gemacht.
Ja.
Aber letztendlich waren wir eine lange Zeit sehr dominant, haben wir auch sehr, sehr viel richtig gesehen. Und da müssen wir einfach lernen daraus. Und ja, wir sind in einer perfekten Lage für das nächste Spiel auch.
Ja, und schön natürlich auch Christian Streich gestern für uns im Einsatz bei Sky mal wieder zu sehen. Es ist immer wieder interessant zu erleben, wie Trainer wirken, wenn sie schon eine längere Zeit aus dem Job sind. Locker, entspannt, ich will nicht sagen andere Menschen, aber man merkt dann doch, der Trainerjob scheint einfach auch enormen Druck auszuüben. Lothar, sprechen wir über die Situation vor dem 2-3. Joshua Kimmich, der sonst oft glänzt, fast immer, unter Druck, super hinten raus spielt. Das ist Teil der Bayern-DNA, hat er danach auch noch mal gesagt. Aber war es hier objektiv ein Tick drüber? Hätte zum Beispiel Urbich suchen sollen?
Der Ball, Urbich, kurz, langer Ball von Urbich, wäre das kleinste Risiko gewesen. Er spielt natürlich Kimmern und er sieht wahrscheinlich den Spieler nicht. Der kommt von Frankfurt, hat gewartet, weil wenn er 2-3 Meter entgegen wird, dann kann auch er den Ball weit spielen. Von dieser Seite hätte man das lösen können. Kimmich kann ihn auch ins Aus spielen. Das macht er natürlich nicht. Völlig normal, weil man ja mittlerweile im modernen Fußball alles spielerisch lösen will, was so häufig nach hinten losgeht. Das hat man auch am Donnerstag bei den Stuttgartern wieder gesehen, in Glasgow. Also es passiert jedes Wochenende eigentlich was. Aber man sagt, man will aufbauen, um vorne die Früchte zu bekommen. Aber das Risiko war zu groß. Kimmich zu Urbich hätte ich verstanden. Wenn dann ein Fehler passiert wäre, okay. Aber dieser 30-Meter-Ball in die Mitte zu Kim.
Aber einmal noch zum Verständnis, ja. Hätte nicht Kim auch einen Tick energischer entgegenkommen müssen?
Er sieht den Frankfurter Spieler nicht, deswegen, wenn er 2-3 Meter entgegenkommt.
Ach, also okay, alles klar. Ich hätte,
gut. Ja, Kim sieht ihn nicht und hätte den Ball dann auch anschlagen können. Also ich will jetzt da Kimmich ganz sicher nicht die Schuld geben, aber natürlich hätte er vielleicht andere Möglichkeiten gehabt. Nur im Endeffekt hat er versucht, das spielerisch zu lösen, hat aufgrund eines Missverständnisses, einer Unaufmerksamkeit nicht funktioniert.
Und du hättest ja über 50 Meter normalerweise in den Sturm reingehauen, normalerweise, dann hättest du genau den richtigen getroffen und dann wäre eine Chance daraus entstanden. Der Zeitpunkt war verpasst einfach. Und ich finde es halt auch manchmal schade und es ist egal, welches Spiel du gerade anguckst, in welcher Liga du bist oder wie auch immer. Alle versuchen sie irgendwie da rauszuspielen und es passieren so viele Fehler. Und manchmal wünsche ich mir einfach nur, dann hau halt den Ball, wenn du so unter Bedrängnis bist, einfach auf die Tribüne. Ja, weil auch Kim hat es dann schwer. Ich glaube, der hat gar nicht damit gerechnet, dass er überhaupt mal einen Ball kriegt. Ja, weil Urbich eigentlich schon viel näher dran war. Ja. Aber da waren halt zwei Situationen verpasst und dann kommt so dieser dritte Gedanke und der dritte Gedanke war der schlechteste.
Ja. Es ist auf der anderen Seite ja ganz spannend. Also Kimmich hat danach gesagt, es ist schon Teil der Bayern-DNA, hinten raus zu spielen.
Das aber heißt, nicht also, durch den 5-Meter-Raum.
Nein, aber lass den Gedanken einmal nur, das stimmt, das sagt man ja eigentlich auch wirklich Basis, also so. Aber auf Strecke ist natürlich die Idee, hinten rauszuspielen, das ist sein Gedanke, dann schon ertragreicher, als wenn man in der kniffligen Situation eher den langen Ball wählt. Hier ist vermutlich dann einer drüber, wir haben ja das Ergebnis auch gesehen, aber dennoch ist das von der Idee her nachvollziehbar. Max Eberl hat gesagt, Harakiri.
Ja, natürlich, wenn es am Ende so aussieht, hat es den Anschein, aber da würde ich mich jetzt schwer tun. Also dafür,
es muss gut gehen. Ne?
Es muss gut gehen, dafür haben es die Bayern auch in diesem Saisonverlauf zu oft auch zu gut gemacht, haben sich zu oft aus genau solchen Pressing-Situationen gelöst. Man könnte es ja auch mal anders formulieren und sagen, die Frankfurter haben es trotz eines deutlichen Rückstands in der Szene auch wirklich sehr beherzt, sehr gut aufgeteilt gespielt, weil auch der Pass auf Urbich wäre jetzt kein Selbstläufer geworden. Das war auch eng. Das hat Kimmich, glaube ich, gesehen, dass Urbich angelaufen wird den Gegenspieler von Kim dann eben nicht mehr. Es passiert, wenn du einen solchen Fußball spielst, sah blöd aus in der Szene.
Hätte er, wenn Neuer da gestanden hätte, die Frage kam gestern aus, natürlich dann schon sehr kleinteilig, eher den Torhüter angespielt?
Ich glaube ja. Ja? Ich glaube ja, du weißt ja, wenn du Manuel Neuer anspielst, ist so fast wie wenn du einen Feldspieler anspielst. Der kann mit dem Ball schon was anfangen.
Wobei Urbich mit dem Ball auch sehr gut.
Ich wollte gerade sagen, Manuel auch einer der Besseren in der Bundesliga mit dem Fuß.
Das stimmt, aber Manuel Neuer halt schon nochmal ein anderes Level. Ich bin da bei Freddy. Also dann schlag den Ball halt und wenn es ins Aus ist, aber es ist halt völlig unnötig. Du musst es ja, du führst zu dem Zeitpunkt, du bringst selber nochmal Spannung rein. Es ist halt völlig... Es passiert ja nichts.
Also ich glaube, er hat das einfach so drin. Er ist ja wirklich der geborene Passspieler. Er hat das so drin, jede Situation so lösen zu wollen. Und das ist dann in dem Moment halt einfach dann durchgekommen. Manuel Neuer, Lothar, du hast hier vergangene Woche gesagt, es ist gut möglich, dass er spielt. Da war die Verletzung frisch. Ja. Jetzt hat gestern Eberl sinngemäß gesagt, es ist in der Tat möglich. Also ich gebe es jetzt frei wieder.
Nächste Woche dabei zu sein.
Nächste Woche beim Klassiker dabei zu sein. Welcher Meinung bist du? Bist du der Meinung, die Bayern müssen aufpassen, weil sie auch danach die Champions-League-Spiele berücksichtigen müssen? Oder der Klassiker für sich ist so stark, dass man alles daran setzen sollte, dass er aufpasst?
Wir haben es ja gerade schon gehört. Auch wenn man den Klassiker verlieren sollte, wird Bayern München Meister. Da gehe ich mit Freddy. Absolut. Und deswegen sollte eigentlich die Gesundheit von Neuer vor dem Ergebnis vom Klassiker stehen. Und ich glaube, mit Urbich hat er wirklich einen guten Ersatz, der gerade in den engen Spielen in Eindhoven, letztes Jahr Champions League in Leverkusen, hervorragend gehalten hat. Und wenn man ihn schon für die Zukunft vertrauen möchte, dann sollte man ihm auch das zutrauen, in Dortmund beim Klassiker am nächsten Samstag Manuel Neuer zu vertreten.
Die Frage ist, ob Neuer selber das dann auch so sieht, obwohl er ja etwas milder
mittlerweile
geworden ist. Ja, er ist nicht milder, aber er sieht es ja auch. Und er weiß ja auch, dass sein Körper natürlich auch in den letzten Jahren auch gelitten hat, an vielen Stellen. Und die schwere Verletzung nicht zu vergessen. Und dann Muskelverletzungen mal zwischendrin zu haben. Und ein Faserriss in der Wade ist etwas, was ich eigentlich selten höre, dass du dann nach 2-3 Wochen schon wieder spielst.
Also, hast du es mal gehabt?
Ja, ja. Es ist also schon langwierig, weil jeder Schritt halt einfach drüber geht auch. Ja. Ja, also es ist nicht so wie beim Oberschenkel, wo du so sagst, 10 bis 14 Tage, das kriegst du hin. Aber ein Faserriss in der Wade ist schon, da sollte man schon aufpassen. Weil wenn da nochmal was Größeres passiert, dann ist es gleich ein Muskelbündelriss. Und dann bist du mal richtig raus.
Ja. Also wir rufen den Bayern zu, immer langsam.
Und wenn Dortmund weiterkommen sollte in der Champions League, dann kann ja Manuel Neuer vielleicht in der Champions League gegen Borussia Dortmund zwei Spiele spielen.
Sehr gut, da haben wir es doch, da haben wir die Lösung. Glaubst du, dass die Bayern das auch so sehen?
Ja, das würde schon Sinn machen, dass der Blick auch in die etwas... in die mittelfristige Zukunft geht, denn da kommen ja noch einige weitere Spiele und wir haben jetzt über den Abstand zu Borussia Dortmund schon gesprochen. Der Ansatz, den du gesagt hast, Lothar, ist auch total sinnvoll, dass man Jonas Urbich absolut so ein Spiel wie den Klassiker dann auch zutrauen kann, wenn man ihn denn ohnehin aufbauen möchte. Mhm. Und ich glaube schon, dass für die späteren Stages in der Champions League die Figur Manuel Neuer in fittem Zustand unersetzlich ist für die Bayern.
Die Figur, schön formuliert, Harry Kane, ist für die Bayern auch unersetzlich. Und die Bayern-Fans hoffen natürlich, Julia, dass das auch noch ein bisschen so weitergeht.
Ja, Harry Kane oder Harry Kane wirbelt weiter durch die Fußball-Bundesliga, steht jetzt bei 28 Toren nach 23 Bundesligaspielen, jagt also weiterhin diesen legendären Robert Lewandowski 41-Tore-Rekord. Erst am vergangenen Wochenende hat er die Marke von 500 Karrieretoren geknackt, aus Treffern in seinen bisherigen Vereinen und in der englischen Nationalmannschaft. Aber er performt natürlich auch, weil die Flügel funktionieren. Luis Diaz und Michael Olise und diese drei Spieler zusammen kommen auf 2 Tore mehr als die Dortmunder insgesamt in der Tabelle der Fußball-Bundesliga. Vertrag hat er noch bis 2027, aber auch in Barcelona könnte man ihn sich sehr gut vorstellen. Javier Villajuana möchte der nächste Präsident des FC Barcelona werden, ist dementsprechend Gegenkandidat zu Joan Laporta. Und der hat jetzt für Aufsehen gesorgt, denn er hat gesagt, man hätte Kontakt aufgenommen zum Umfeld von Harry Kane und der Münchner Sportvorstand. Max Eberl hat sich dazu geäußert.
Er ist sogar Wahlkampfthema beim FC Barcelona. Ein Gegenkandidat von Laporta hat gesagt, er ist das Objekt der Begierde. Wie weit ist das von der Realität entfernt, weil du auch so lachen musst?
Naja, mittlerweile politische Kämpfe um Präsidentschaften sind ja wirklich mit großen Versprechen verbunden. Und wenn du tatsächlich chancenlos bist bei der Präsidentschaftswahl, dann haue ich halt irgendwas raus. Und das ist scheinbar passiert.
Also das werden wir jetzt einfach mal als glasklares Dementi. Du hast gesagt, das sind ja immer schöne Bilder. Bei Borussia Dortmund haben wir über Champagnerfußball mal gesprochen und Harry Kane, wie ein guter Rotwein, wird mit zunehmendem Alter immer besser. Was bedeutet das konsequent weitergedacht?
Also wie lange kann er dieses... Ich hoffe, er kann es noch sehr, sehr lange ziehen auch, dass wir uns an dem erfreuen können, weil er belebt nicht nur die Bundesliga, natürlich auch den FC Bayern, aber die Bundesliga ganz extrem, auch im Ausland. Über ihn wird gesprochen, überall, ja, über diese Rekorde, die er da brechen möchte und wahrscheinlich auch brechen wird.
Ja, wenn man glaubst du, er bricht den Lewandowski-Rekord?
Ich glaube, er schafft es dieses Jahr. Ja? Ich glaube, er schafft es dieses Jahr. Die Bayern sind kurz davor noch 15 Tore, glaube ich, dann haben sie 100 Tore schon in der Saison. Also die werden einige Rekorde dieses Jahr brechen, gerade wenn es um Tore geht. Und man sieht ja auch, die zwei auf den Seiten haben auch richtig Lust. Aber er wird halt immer besser und besser. Und
warum?
Erinnert mich so an Benzema. Mhm. Benzema bei Real Madrid genauso. Hat auch so ein bisschen am Anfang diese typische Mittelstürmer gewesen. Und dann plötzlich hast du gedacht, der spielt alles. Hat sich zurückgezogen, war viel cleverer in den Zwischenräumen. Hat auch zwei schnelle Außen für sich auch dann gehabt, die ihn auch noch gut zugeliefert hat. Aber hat auch sehr viel für die Mannschaft getan. Und genauso ist bei Kane. Immer besser. Im Strafraum soll er nicht mehr so viel sein, weil Stürmer sehe ich nicht gerne im Strafraum.
Also Im eigenen Strafraum.
Da machen sie auch mal einen Elfmeter. Ist schon jedem Stürmer passiert.
Der auch?
Ja, das ist sicher. Ja, klar. Weil da geht man da auch ein bisschen plump, da manchmal auch vielleicht hin. Aber er ist wirklich, wenn man ihn im Spiel anschaut, wo er überall unterwegs ist, was er macht, was er für Pässe spielt. Mhm. Und jetzt nicht mal oft die direkte Vorbereitung zu einem Tor, sondern der zweite
hohe
Pass davor.
Spielintelligenz.
Genau, Intelligenz, diese Spielverlagerung und alles, was dabei ist. Da ist so viel Intelligenz dabei, so viel auch für die Mannschaft dabei. Und deswegen ist das so wertvoll. Ich sehe nicht nur an den Toren. Toren, ja, klar, ist immer das Wichtigste für einen Stürmer. Aber auch an den anderen Themen, wie er sich da gibt. Ich bin mir sicher, dass er hundertprozentig auch bei den Bayern noch länger weitermachen wird, weil er sich auch wohlfühlt hier auch.
Ist er auch mal Kandidat
mit Sicherheit.
Als Weltfußballer?
Also mit diesen Statistiken, also mit diesem Spiel. Was ihm vielleicht fehlt, ist mal eine überragende Saison mit seiner Mannschaft. Das liegt ja nicht nur an ihm. Hm. Er wird liefern.
Kannst du diese Saison geben.
Genau. Und wenn er, lass ihn mal den Triple gewinnen, genau. Ja. Und dann ist er kurz vorm Ballon d'Or.
Genau. Dann wird er noch.
Aber dann wird er noch Weltmeister.
Und dann wird er vielleicht noch Weltmeister. Und dann wird er noch Weltmeister, genau. Ja.
Du hast es, der letzte Satz hat mir gut gefallen. Ja. Er fühlt sich doch wohl beim FC Bayern. Seine Familie fühlt sich wohl in München. Er weiß, was er am Trainer hat. Dieses Vertrauen, das der Trainer ihm gibt, das zahlt er zurück. Ja. Er spielt in einer funktionierenden Mannschaft. Wer weiß, ob er woanders auch so glänzen würde. Wer weiß, ob er woanders auch so spielen könnte wie hier bei Company. Also ich sehe das wie Freddy, dass das eigentlich, auch sein Vertrag läuft 27 aus, aber das, der wird verlängert, da bin ich mir sicher. Da wird auch Bayern München alles daran tun, diesen Vertrag mit Harry Kane über 27 hinaus zu verlängern.
Bin ich mir auch ziemlich sicher, weil auch, sagen wir mal so, das private Umfeld, was er hier hat in München, lebt er, glaube ich, an einem See hier in der Nähe in München. Das ist schon, was er da für eine Bewegungsfreiheit hat, die kennt er so aus London nicht, wo er vorher bei Tottenham gespielt hat. Und das ist schon ein
Wohl. Obwohl ja London auch eine Stadt ist, die den einen oder anderen Star beherbergt.
Die den einen oder anderen Star beherbergt, aber hier ist es schon, hier hat er eine Freiheit, glaube ich, die ihm sehr gut gefällt.
Ja, 4 Kinder. Mhm. Ja, Schule, Wurzeln. Magst du ja auch mit. Ich habe einen 11-jährigen Sohn, aber da richtet sich dein Leben schon ein bisschen danach. Wo geht der Sohn zur Schule? Wo hat er seinen Fußballverein? Wo hat er seine Freunde? Und ich glaube, dass Harry Kane hier in München, in Deutschland, super angekommen ist, weil er hat keine Neider, auch nicht in Frankfurt, nicht in Dortmund, sondern die sind ja alle irgendwie froh, dass wir ihn in der Bundesliga haben. Eine Weltmarke. Ja, er ist ja fast so weit, ist der zweite Beckham. Weil ihn kennt jeder auf der Welt, spielt dann mit der englischen Nationalmannschaft. Für mich eine der Favoriten bei der Weltmeisterschaft, ist der Kapitän dort, schießt hier Tor um Tor, holt jetzt Titel um Titel, was er vorher in England nicht geschafft hat. Also ich sehe da gar keinen Grund, dass Harry Kane diesen Club oder sein Umfeld hier irgendwie verlassen soll.
Ich hatte jetzt gerade mal so die Vorstellung, Beckham und Kane in einer Mannschaft wäre auch nicht uninteressant. Also die Abschlussqualität von Kane, auch mit links gestern, das ist unglaublich, diese Präzision und dieses fließende Spiel. Ne? Also das spricht für Freddys These. Ja. Er wirkt ja nie so wie ein Lewandowski, also der über die Athletik noch mehr gekommen ist. Deswegen da so 3-4 gute Jahre hat er mit Sicherheit noch im Tank. Sprechen wir über Eintracht Frankfurt. Welchen Eindruck hast du vom immer noch neuen Trainer Riera?
Naja, er hat in seinen Aussagen, Interviews, Pressekonferenzen, die er gegeben hat, relativ dick aufgetragen. Jetzt wollen wir mal die ersten Wochen abwarten. Er hat jetzt 3 Spiele gemacht, 1 unentschieden gespielt, 1 deutlich gewonnen und jetzt gestern knapp verloren. Was ich gestern wirklich gut fand, und er hatte viele Verletzungsprobleme in seiner Mannschaft, musste defensiv richtig umbauen, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit drin geblieben ist. Also die haben gearbeitet. Das zeigt ja auch das Tor, dass sie aus diesem Pressing-Moment sich dann erarbeitet, erkämpft haben. Und sie hatten in den Schlussmomenten des Spiels ja sogar noch die Chance aufs 3-3. Mhm. Auch wenn die Bayern über weite Phasen des Spiels auch überlegen waren. Ja, ich glaube, er versucht auf jeden Fall richtig Feuer in die Mannschaft reinzubringen. Und was sich jetzt in den ersten Spielen gezeigt hat, ist, dass er auf jeden Fall versucht, auch mit der Dreierkette hinten zu spielen. Mhm. Dass das erstmal seine favorisierte Formation ist, die ich glaube auch für den Kader der Frankfurter passender finde als die Viererkette.
Wie gefällt er dir?
Ja, also ergebnistechnisch. Ich kenne ihn aus Celje im Endeffekt auch noch. Mit meiner Mannschaft habe ich ja auch in Celje gespielt, in der Conference League gegen ihn. Also ist ein Trainer, der unheimlich viel Leidenschaft in die Mannschaft reinbringt, unheimlich eine gute, starke Ansprache hat. Manche würden sagen, sein Mundwerk ist sehr, sehr laut und locker. Ja. Und das funktioniert natürlich, wenn es dann auch mit der Mannschaft funktioniert. Wenn du die Ergebnisse nicht hast, kommt es natürlich als Bumerang zurück. Wir kennen uns in Deutschland da sehr gut aus, ne, damit, wie man schnell auch wieder was versucht zu vernichten. Er wird seine Chance bekommen, da bin ich mir sicher. Und er wird die Mannschaft auch versuchen, so zu führen und vielleicht auch so zu bauen mit Markus zusammen, dass sie ein bisschen stabiler wird. Weil gestern hat man wieder 3 Tore bekommen. Ja? Also diese
haben
3.
Sie ein Torwartproblem?
Nein, sehe ich jetzt gestern bei dem Tor nicht so. Weil wenn man genau hinschaut, wie der Ball eigentlich unter ihn durchgeht, im Endeffekt also vor ihm aufkommt, dieser Volley von Sanicic, der war nicht so schlecht bei diesem feuchten Boden und auch bei dem starken Regen, wo die gehabt haben. Es ist kein schlechter Torwart. Ja. Also ich halte viel von ihm, weil er halt sehr mutig ist und weil er auch immer wieder versucht, auch den Mut auch zu zeigen. Ja.
Ich sehe schon ein kleines Torwartproblem bei Frankfurt. Merkt man ja auch an den vielen Gegentoren. Häufig kommt er vom Torhüter auf die Defensivspieler, wenn du wenig Vertrauen hast. Er war natürlich lange verletzt. Talent hat er auf jeden Fall, aber er war bei vielen Torhütern dabei. Auch die Persönlichkeit fehlt mir. Ich glaube, dass es ein Fehler war, Kevin Trapp ziehen zu lassen, weil er ja auch in der Kabine ein wichtiger Ansprechpartner war. Der Mannschaft ist natürlich ins gewisse Alter gekommen, aber trotzdem, wenn er gespielt hat, konnte er seine Leistung bringen. Und Sanchez ist eben Torhüter, der mit viel Risiko spielt. Ja, und deswegen ist er bei dem einen oder anderen dabei. Gestern würde ich sagen, das erste Tor nehme ich ihn mit in die Verlosung. Ja, ich will jetzt nicht sagen, er ist alleine schuld, aber trotzdem hat er da auch wieder nicht unbedingt souverän ausgesehen. Und deswegen sage ich, er muss auch, oder Frankfurt braucht auf der Torhüterposition mehr Sicherheit, dass auch die Defensive an ihren Torhüter da hinten glaubt, wie wir vorher von Manuel Neuer angesprochen haben, aber den wollen wir jetzt nicht vergleichen.
Das ist der Goldstandard.
Ja,
aber Lothar hat vollkommen recht. Die Führungsspieler, das ist ein bisschen das Problem. Man hat auch wichtige Spieler wie Kevin verloren. Das waren ganz, ganz wichtige Spieler.
Ja, diese Struktur hat sich noch.
Diese Struktur gefunden, in Frankfurt, ja. Das hat die Eintracht immer ausgezeichnet. Mhm. Immer diese Spieler zu haben, so eine gewisse Struktur in der Mitte, auch mit Spielern, die diese Künstler und diese jungen Burschen und diese Schnellaufsteiger auch im Endeffekt auch machen lässt. Aber in einer klaren Struktur. Und das ist der Eintracht so in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen verloren gegangen. Natürlich, weil viele auch älter geworden sind und aufgehört haben oder dann auch dementsprechend nochmal gewechselt sind. Ja.
Und da fehlt es ihnen. Innenverteidiger, starke Innenverteidiger über die letzten Transferfenster verloren. William Pacho, Tuta, zwar nicht immer der auffälligste, aber ich finde, diese Abgänge haben sie nicht gleichwertig kompensieren können da hinten.
Bisschen das Problem wie Leipzig, ne? Du kannst halt nicht jedes Jahr die besten Spieler verkaufen und dann drauf hoffen, dass du genau wieder die so gut ersetzt bekommst, dass es gar nicht auffällt. Eine 100%-Quote schafft kein Manager.
Neun Jahre ging es gut. Jetzt haben wir dieses Jahr das erste Jahr ein bisschen bei der Eintracht, wo man ein bisschen fühlt, es geht ein bisschen Tick in die andere Richtung. Aber trotzdem, sie wissen, was zu machen ist. Sie haben einen sehr guten Manager, sie haben einen Trainer dazu geholt und werden das schon hinbekommen.
Wird denn abschließend dazu dann ein Brown, jetzt Verkaufspolitik hin oder her, aber ist natürlich ein Kandidat. Könnte er, ich habe jetzt irgendwie heute gelesen, könnte der teuerste Linksverteidiger aller Zeiten werden.
Ja, okay, ja, da wird immer viel, viel geschrieben natürlich auch, also wirklich schon so weit ist und so groß ist und auch so teuer ist. Aber eins ist klar, wenn du nicht den sportlichen Erfolg hast und Eintracht muss Europa spielen. Mhm. Ja, Conference League ist fast schon zu wenig, Europa League mindestens. Am besten natürlich die Champions League, bei dem Kostenapparat, den sie jetzt natürlich auch haben. Die Personalkosten sind sehr hoch. Und da ist auch viel Risiko dabei, was ich toll finde erstmal, dass man überhaupt dieses Risiko auch geht. Dann wirst du so einen Spieler verkaufen müssen, wenn du es nicht schaffst. Das ist klar.
Wo liegt der?
Preislich?
Ja. 50?
Man hat, die Zahlen sind heutzutage echt total verrückt und krank manchmal auch, ne? Also das kann wirklich ein 30er sein, das kann ein 40er und 50er sein. Aber wenn jetzt einer genau ein Top-Club auf der Seite ein Problem hat,
Dann zahlt er
auch 80 oder 90. Siehe Voltemade, siehe Marmoush etc. etc. Wenn es zum richtigen Zeitpunkt ist und der Verein hat genau die Not, dann sind die Preise komplett, also
out of bounds,
genau so ist es, ja.
Am Freitag, ich habe es eben schon zum Einstieg in die Sendung gesagt, gab es eine sehr beeindruckende Pressekonferenz. Vincent Kompany hat ein sehr beeindruckendes Plädoyer gegen Rassismus gehalten. Und da hören wir nochmal die wichtigsten Aussagen.
Was für mich fast am schlimmsten ist, ist das, was nach dem Spiel passiert ist. Du hast mit José Mourinho einen Verantwortlichen von Benfica, der den Charakter von Vinicius Junior angreift, weil er so gejubelt hat. Das ist für mich ein großer Fehler. Das sollten wir nicht akzeptieren. Ich bin da ehrlich.
Vinicius Junior by bringing in the type of celebration to discredit what Vinicius is doing in this moment. And for me, in terms of leadership, it's a huge mistake, and it's something that we should not accept. So I'm very clear on that. On top of it, he mentions the name of.
Darüber hinaus nimmt der Eusebio als Beispiel dafür, dass Benfica niemals rassistische Ansichten haben könnte, weil er die Legende des Vereins ist. Ich frage mich, war er damals dabei, als Eusebio mit seinem Team durch Europa gereist ist?
when he went to every place in Europe. Probably at the time, because my dad is a black person from the 1960s. Also,
mein Vater ist auch in dieser Zeit aktiv gewesen und die einzige Chance war damals, ruhig zu sein für diese Leute. Man durfte nicht sagen. Das war das Leben von Eusebio.
A little bit of credit and people say, actually, he's good. That's Eusebio's life, probably. And today to use his name.
Sein Namen jetzt in den Mund zu nehmen und die Parallele zu Vinicius Junior zu ziehen, das geht nicht. Ich habe hunderte Leute getroffen, die mit José Mourinho zusammengearbeitet haben. Ich habe niemals einen Spieler gehört, der schlecht von ihm geredet hat. Alle lieben ihn, ich verstehe ihn, er kämpft für seinen Verein, aber er hat hier einen Fehler gemacht. Und ich hoffe, dass das in der Zukunft nicht mehr passiert und wir an sowas wachsen. Wir müssen verstehen, was wir zusammen erreichen können und uns nicht ständig auseinanderdividieren.
And grow and hopefully yeah, I mean, look at the things that we can do together rather than the things that always constantly separate us.
Ja, sehr beeindruckend finde ich, weil er eben auch bei aller völlig berechtigten Kritik und eigenen Emotionen die Tür offen gelassen hat. Das hat er auch gesagt. Ich hoffe, dass die Tür offen bleibt und nicht nur einen Streit haben zwischen Leuten, die ein Lager verteidigen wollen. Ist es das, was es am Ende ausgemacht hat, diese Mischung aus all diesen Facetten?
Ich fand, es waren schon beeindruckende Worte von ihm. Und ich fand auch, dass er, was du gerade gesagt hast, dass er die Tür offen gelassen hat, dass man doch sich am Ende besinnt und zusammenkommt, das ist nicht recht.
Aber auch klar benannt natürlich, was auf keinen Fall geht.
Das klar ist ja benannt, finde ich, da hat er auch recht. Ich bin auch kein Fan von Vini Junior. Ich fand das auch nicht schön, wie er da an der Eckfahne gejubelt hat. Aber das eine hat halt mit dem anderen nichts zu tun.
So ist es.
So, und wer sich die Szene angesehen hat in diesem Spiel, da hat Kompanie schon recht. Die Reaktion von Vini ist nicht so. Das ist schon eine echte Reaktion, die man da auf die Aussage sieht, die so gefallen sein soll. Also ich finde, das kann man nicht vermischen. Man kann Vini kritisieren, aber nicht seine Reaktion darauf kritisieren.
Freddy, wie macht man das in einem Club? Mhm. Also wie reagiert man gegenüber dem Spieler, dem vorgeworfen wird, sich rassistisch geäußert zu haben?
Also wenn es wirklich so passiert ist man das auch dann am Ende des Tages auch belegen kann, und das ist, ja, das kann man leider in dem Fall nicht, weil wir leider nur vermuten können. Ja, und das muss man sagen, es ist leider so. Da waren schreckliche Szenen, keine schönen Szenen auf jeden Fall von Fußball. Aber von der Vereinsseite ganz klar, ist diese Policy, und bin ich immer gefahren eigentlich auch, wenn sowas passiert, da gibt es auch kein Zurück mehr. Ja, rassistisch in diesen Zeiten, was früher vielleicht mal so geduldet worden ist, was auch nicht richtig war, aber gerade jetzt, wo wir uns auch bewegen, In einem wunderschönen Mannschaftssport, wo eine Kabine wirklich alles, egal welche Hautfarbe, welche Religion, was du auch nachjagst, du jagst es zusammen. Ja, du versuchst, einen Traum zu verwirklichen, ein Spiel zu gewinnen oder eine Meisterschaft zu gewinnen etc. oder einen Abstieg zu verhindern. Und da ist es total egal, woher du kommst. Das ist ja die Magie des Mannschaftssports und auch vor allem des Fußballs auch. Ja. Und das ist, wenn ich sowas sehe und vor allem, wenn sowas wirklich dann auch passiert, dann musst du auch als Verantwortlicher eines Vereines komplett durchgreifen. So ein Spieler würde bei mir eigentlich gar keine Rolle mehr spielen. Erste Verkaufskandidat oder komplett raus. Ja.
Jetzt könnte man ja im Sinne von Kompanie sagen, wenn der Spieler das zugibt und sich glaubwürdig entschuldigt und sagt, ja, ich versuche darüber, also nicht nur ich versuche nachzudenken, sondern wirklich daran arbeitet und versucht, sein Weltbild zu verbessern. Wäre dann die Tür auf? Kann man die Worte von Kompanie auch
so verstehen? Ich glaube, die Tür kann immer auf sein, aber das wirst du im Gespräch dann spüren, wie ehrlich ist das gemeint.
Ja, ja.
Waren es nur Emotionen? Mhm. Was ist davor
passiert? Oder steckt was anderes dahinter?
Ja. Mhm. Und natürlich kannst du nicht in jeden Menschen reinschauen, ja, ob er jetzt die Wahrheit sagt oder nicht. Aber du kannst jedem Menschen noch mal eine Chance geben. Aber wenn du merkst, dass es total über den Strich ist, es gibt ja immer so gewisse Grenzen, dann musst du aber auch als Verein insgesamt auch, und dann sind auch die Medien gefordert, dann musst du sagen, okay, hier ist vorbei, dein Sport ist vorbei hier. Mhm. Ja.
Naja, und wenn du was in Emotionen äußerst, dann spricht das ja auch dafür, dass du diese Gedanken irgendwo in dir trägst und das ist
ja dann zumindest so. Musst du deinem Mann stehen dann und du solltest dich dann auch dann auf jeden Fall auch wieder entschuldigen. Ja. Wenn du dich entschuldigst,
das ist das Mindeste,
dann ist es schon mal das Mindeste. und das federt dann auch vieles ab. Dann musst du vielleicht einen nicht rausschmeißen und arbeitest mit ihm, dass es nicht wieder passiert, sowas in der Form.
Also die zweite Chance praktisch.
Natürlich, ja, die musst, die Wahrheit, musst ja die Möglichkeit die Ehrlichkeit geben, ja.
Und die Reue, ja, die du zeigen musst. Und ja, das musst du natürlich dann auch erkennen von demjenigen, der es gesagt haben soll.
Mhm. Aber das, was Vincent Kompany gesagt hat, war schon etwas, was einen, was das kann dich nicht unberührt lassen. Weil er auch das eigene Erleben noch mal reingebracht hat, seines Vaters und auch von ihm selber.
Genau, es war ein sehr persönliches Statement. Ich habe auch mitgenommen und gelernt einerseits, dass man das auch so ganz klar benennen muss und auf der anderen Seite aber dieses Brückenbauen, dass das auch dazu gehört. Und das hat Vincent Kompany wirklich sehr eindrücklich deutlich gemacht.
Ja, so wie ich es gesagt habe. Er wird Titel weiter gewinnen. Daran wird man sich erinnern, er lässt großartigen Fußball spielen. Aber das wird auf alle Fälle auch mit ihm in Verbindung gebracht werden, wenn er irgendwann die Bundesliga verlassen sollte. Wir sprechen gleich über die harte Realität Abstiegskampf. Aktuell läuft FC St. Pauli gegen Werder Bremen gleich. Unter anderem mehr zu diesem Spiel. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte, sprechen über den Nervenkitzel im Abstiegskampf. Die halbe Liga ist davon betroffen und zur Stunde läuft ein Spiel, das sehr, sehr wichtig ist. FC St. Pauli gegen Werder Bremen. Julia, wie steht's?
Ja, St. Pauli ist mittlerweile vorbeigezogen an Werder Bremen. Die Kiezkicker führen 2:1 am Millern-Tor. Torschützen und die wichtigsten Szenen dann in den XXL-Highlights ab 19.30 Uhr. Bremen wäre Stand jetzt 13 Spiele am Stück sieglos und es wäre die dritte Niederlage unter Daniel Thune.
Wollen wir noch mal auf die Tabelle schauen? Ich dachte, dass du gerne das jetzt machst. Wir können es auch gerne machen. Da haben wir sie. Dann schauen wir jetzt hier gerade noch mal in der Runde drauf. Aktuell sieht es so aus. St. Pauli würde, Julia hat es ja schon erwähnt, dann an Werder Bremen auf den Relegationsrang springen. Wolfsburg hat gestern verloren gegen Augsburg. Auch da kann man sich überhaupt nicht sicher sein, dass diese Saison gut ausgeht. Borussia Mönchengladbach hat heute in Freiburg verloren. Mainz ja gegen den HSV unentschieden am Freitag. Der 1. FC Köln ist auch noch nicht raus. Das ist das, was ich eben meinte. Mit die halbe Liga hängt noch mit drin. Auch der FC Augsburg trotz des sehr positiven Trends durchaus noch gefährdet. Aber sprechen wir zunächst mal auf Basis des aktuellen Rückstands über Werder Bremen. Daniel Thune als neuer Trainer installiert worden, super sympathischer Typ, hat in Düsseldorf gezeigt, dass das kann, auch wenn die Krönung in Gestalt des Aufstiegs fehlte. Aber Stand jetzt würde er keinen Punkt bis hierher geholt haben. Wie bedrohlich und wie brenzlig ist die Lage für Werder und für Thune?
Sehr, sehr brenzlig. Also Thune finde ich auch total sympathisch, aber ich glaube, es ist ein sehr ähnlicher Typ zu Horst Steffen. Also so ein bisschen ein Spielerfreund, keiner, der jetzt knallhart durchgreift. Ich glaube, Werder kriegt da unten ein richtiges Problem, weil die Mannschaft ist auch nicht für einen Abstiegskampf gemacht. Und ich glaube, auch so schnell würden sie nicht wieder hochkommen. Da befürchte ich eher das HSV-Schicksal dann über Jahre in der zweiten Liga.
Die Frage bei Werder ist irgendwie, ich habe es ja auch gesehen jetzt live, für was genau ist die Mannschaft gemacht? Sie hat unter anderem keinen wie Freddy Bobic früher, der dir in der Saison 15 bis 20 Tore garantiert.
Nein, haben sie nicht.
Und, ja, und das ist ein Problem.
Das ist ein totales Problem.
Also kein Füllkrug mehr, kein Duxch mehr.
Sie wissen ja auch, Sie wollten ja im Winter Füllkrug zurückholen. Das hat ja nicht geklappt. Der ist verständlicherweise lieber zum AC Mailand gegangen. Sie haben keinen richtigen Stürmer. Und Clemens Fritz hat jetzt auch nicht immer die glücklichste Figur gemacht. Das muss man leider sagen.
Ja, einige Mannschaften da unten, die man vielleicht nicht so weit unten erwartet hat. Übrigens, Augsburg, glaube ich, hat mit dem Abstieg nichts zu tun.
Ich glaube, sie sind schon raus.
Ja, 8 Punkte. Ja. Bayern, haben wir ja gerade gesagt, sind der Meister mit 8 Punkten Vorsprung. Also sollte Augsburg das eigentlich die 8 Punkte auch langen, um die Klasse zu erhalten. Weil es geht ja nicht nur um eine Mannschaft oder um zwei Mannschaften, sondern es sind 6, 7 Mannschaften dazwischen. Also von dieser Seite, glaube ich, Augsburg mit Manuel Baum einen super Job gemacht. Auch jetzt 2-mal im Rückstand gelegen in Wolfsburg. Sie sind im Flow und haben dann zu Hause ganz sicher ihre Spiele, wo sie die restlichen Punkte noch holen, um sicher die Klasse zu halten. Bremen, ganz sicher, 13 Spiele steckst du auch nicht ohne irgendetwas weg. Das hat Nachwirkungen, das merkt man ja auch in München-Gladbach, die heute auch sehr spät erst aufgewacht sind, aber nicht früh genug, um noch einen Punkt mitzunehmen aus Freiburg. Und das wird ein knallharter Abstiegskampf mit Mannschaften, die es nicht gewohnt sind, und nicht nur Werder Bremen, sondern auch Borussia München-Gladbach, auch der VfL Wolfsburg, die da hinten im Endeffekt Neuland entdecken.
Ja, wie hart ist es jetzt für Werder? Wir haben ja nach dem Bayern-Spiel gesagt, jetzt kommen eigentlich erst die Spiele, in denen sich dann das Rennen um den Klassenerhalt entscheidet. Nächste Woche Heidenheim, ich glaube Union Berlin kommt dann noch. Also all die Teams, die auch irgendwo mehr oder weniger unten mit drin sind.
Ja, das heute natürlich auch schon so ein 6-Punkte-Spiel. Ja, ja. Großes Match gegen Bremen, gegen den direkten Konkurrenten. Es ist unglücklich vom Timing, finde ich, für Daniel Thun mit einem relativ zügigen Spiel gegen die Bayern, wo dann relativ klar ist, dass es eine deutliche Niederlage gibt. Da verliert man möglicherweise so ein bisschen Drive zum Reinkommen.
Das Momentum.
Das Momentum, das brauchen die ganz, ganz dringend, weil sie echt lange nichts mehr geholt haben und jetzt in einer Situation sind, bei der sich alle fragen, wie konnte das überhaupt zustande kommen? Und da glaube ich, dass Mannschaften wie St. Pauli zum Beispiel aktuell besser dafür gemacht sind, durch diese Phasen zu kommen, weil St. Pauli, so wie ich sie in den letzten Spielen beobachten durfte, über eine echt gute mannschaftliche Geschlossenheit kommt. Und sie haben etliche Führungspersönlichkeiten in der Mannschaft, die auch auf wichtigen Positionen eine gute Rolle spielen können, um enge, knifflige Matches ziehen zu können.
Ja, St. Pauli ist wieder so ein bisschen back to the roots. Ne? Also zwischendurch wollten sie mehr Fußball spielen. Jetzt aktuell haben sie sich wieder auf defensive Stabilität verständigt. Irvine beißt sich durch, trotz einer sehr schmerzhaften
Genau, und bei Werder Bremen fragt man sich gerade so richtig, wer ist denn der Spieler, der wirklich vorangeht, der diese Mannschaft führt? Oder wo sind die 2, 3? Das sehe ich aktuell nicht. Das müsste wahrscheinlich Daniel Thun für die nächsten Wochen noch ein bisschen stärker herausarbeiten.
Wäre natürlich schon bitter für ihn, ne? Wenn er mit 3 Niederlagen einsteigen würde. Also dann wäre der Effekt des Trainerwechsels wirklich komplett.
So ein Effekt des Trainerwechsels ist ja immer was eigentlich eher Positives normal. Eher hat man positives Ergebnis daraus. Das ist eigentlich der Plan dabei. Und das mit 3 Niederlagen so zu beginnen, ist natürlich brutal. Aber in Bremen sind sie eigentlich auch stoisch ruhig eigentlich auch und lassen sich auch nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Ich bin mir sicher, dass sie dann vielleicht auch eine Lösung dann auch finden, dass sie dann auf den erfolgreichen Weg wieder zurückkommen. Aber es ist natürlich 13 Spiele, das ist viel. Das ist viel, das nagt am Selbstvertrauen. Es gibt eine negative Gruppendynamik auch, das jedes Mal zu drehen und zu versuchen. Das ist schon ein langer Weg, was sie vor sich haben. Und vor allem diese 13 Spiele bedeutet, du wirst so langsam, sie sind ja gar nicht so schlecht gestartet, du wirst so langsam durchgereicht. So langsam, so scheibchenweise. Und jetzt bist du plötzlich ganz da unten. Und da rauszukommen, St. Pauli hat es da einfacher in der Hinsicht, weil sie von Anfang an wussten, vom ersten Spieltag an, es geht nur gegen den Abstieg.
Ja, und dann ist natürlich Duxch gegangen, Boniface verletzt, wird operiert, also hat eigentlich gar nicht für Werder Bremen existiert oder hat gar nicht gespielt. Und mit Patrick Weiser haben sie eigentlich auch einen Spieler, der im Endeffekt zumindest die Erfahrung mitbringt, die Qualität mitbringt und die Mannschaft auch mitreißen kann. Es sind dann schon einige Spieler, die ihnen auch nicht zur Verfügung stehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Neuzugänge, ja, wir haben gerade Fritz angesprochen, haben auch nicht so funktioniert. Es sind viele neue geholt worden, aber es spielt ja kaum einen in der Anfangsformation.
Und Lothar, deine Borussia, sage ich jetzt mal, rutscht auch wieder. Auch immer weiter hinten rein. Der Effekt auch dort, das Wechsel zu Polanski schleift sich nach und nach ab. Und heute Hansi Köpper in Freiburg gab es wieder eine Niederlage.
Der SC Freiburg marschiert in diesem Jahr im eigenen Stadion von Sieg zu Sieg, setzt die Serie auch fort gegen Borussia Mönchengladbach. In der 38. Minute Treu mit dem weiten Einwurf von Ginter, der ehemalige Mönchengladbacher, mit der 1:0-Führung für den Sportclub. Die Kopfballverlängerung unfreiwillig kam von Dix. In der Offensive gelang Borussia Mönchengladbach fast nichts. Die Mannschaft blieb lange komplett ungefährlich. Stattdessen der Sportclub in der 74. Minute mit Eggestein. Nikolas klatscht den Ball vor die Füße von Matanovic und der macht das 2:0. Das schien die Entscheidung zu sein, war es aber nicht, weil in der 85. Minute Tabakovic das 2:1 macht. Es wurde nochmal gezittert beim SC Freiburg. Am Ende gewinnen die Breisgauer mit 2:1. Für Gladbach wird die Situation immer ernster.
Tja, Lothar, wie ist denn das? Wird da jetzt langsam aber sicher dann auch über Polanski diskutiert werden, auch wenn er ganz ordentlich eingestiegen ist?
Ordentlich eingestiegen, kommt gut bei der Mannschaft an. Fans stehen hinter ihm. Im Verein hat man auch noch das Vertrauen. Natürlich hat man, kann man, Freiburg ist im Pokal-Halbfinale, sie sind auf Platz 7, sie spielen in der Europa League in der nächsten Runde. Also Freiburg ist jetzt nicht eine Mannschaft, wo sich Mönchengladbach zurzeit messen kann. Es ist zwar traurig, das zu sagen als Mönchengladbach-Fan, aber so ist es nun mal. Man muss anerkennen, dass in anderen Vereinen dann besser gearbeitet worden ist in den letzten Jahren. Und bei Mönchengladbach auch wichtige Spieler verletzt, aber das zählt nicht als Entschuldigung. Es fehlen zurzeit die Punkte, es fehlt auch die Überzeugung. Wenn man eben dann eine längere Serie hat, ohne Siege, ohne diese Momente, wo dir wieder das Selbstvertrauen geben. Und es wird genauso schwierig wie bei Werder Bremen.
Könnte denn ein anderer Trainer theoretisch mehr rausholen oder ist diese Mannschaft eigentlich auch so gebaut, dass nicht viel mehr möglich ist?
Wenn man das im Voraus wüsste, dann würde man vieles vielleicht nicht machen oder schneller machen. Also das kann dir keiner garantieren, aber ich habe es vorher gesagt. Ich weiß, dass Polanski sowohl im Verein geschätzt wird, bei den Fans und bei den Spielern ein gutes Standing hat.
Wo sehen wir denn Friedhelm Funkel noch in der Endphase der Saison?
Der letzte Feuerwehrmann. Ja, ja. Da bin ich mal gespannt, ja, wo wir den nochmal sehen.
Glaubst du?
Aber einer dieser etablierten, warum nicht? Ja? Vereine eigentlich, mit einem großen Namen. Kann ich mir schon vorstellen, dass er da vielleicht noch mal irgendwo reinspringt.
Aber ist er dann nicht nur so mehr auf Nordrhein-Westfalen so ein bisschen?
Ja so. Also, soweit ich geografisch unterrichtet bin, wäre Gladbach.
Wäre Gladbach dann so ein Verein
in Nordrhein-Westfalen? Ja. Also er hat das. Früher hat man ihm das tatsächlich nachgesagt, immer im Westen.
Ja, war ja hauptsächlich jetzt auch so, ne? Ja. Frankfurt war da glaube ich auch mal oder was?
Kaiserslautern. Gut, da kam er her. Das war dann die Spielerzeit, aber in Frankfurt war er als Trainer. Das ist schon richtig. Also mal schauen. Also wie die Borussen das handeln. Haben. Und wir haben aber ja auch schon angesprochen, auch im Abstiegskampf ist Kunst möglich. Und das werden wir jetzt anhand dieser Bilder belegen. Ragnar Ache, was für ein Tor. Ja, also was für ein wunderbarer Fallrückzieher. Ich war damals, das ist die Gnade der frühen Geburt, wobei Lothar ja noch gnädiger da bedacht worden ist, sozusagen im Stadion. Als Klaus Fischer diesen Einfallrückzieher gemacht hat.
In Karlsruhe?
Ja, nee, nicht in Karlsruhe, sondern bei einem anderen Länderspiel.
Gegen Schweiz.
In
Stuttgart.
Es ist noch anders. Jetzt erzähle ich blöd. Ich kann mich an beide natürlich erinnern. Auch darauf wollte ich hinaus.
Bundesligaspiel.
War es ein anderer Fallrückzieher noch von Klaus Fischer? Also eigentlich sollte der Gag in die Richtung sehen, dass Klaus Fischer und Ragnar Ache sozusagen in gewisser Form ähnlich sind. Hast du, Fredi, auch mal?
Habe ich auch. Gegen Eintracht Frankfurt. War sogar ein Tor des Monats. Da war ich ganz stolz drauf. Mein erster Tor des Monats gegen Karlsruhe. Derby natürlich, Stuttgart, Karlsruhe.
Also ich hab's jetzt, das war das Spiel, Länderspiel in Köln, ich glaube 77, Flanke, Rüdiger Abramczyk, Fischer, aber ich glaube kein Fallrückzieher, sondern ein Kopfballtor. Okay. Also jedenfalls, das war die Kombination. Na, aber immerhin habe ich die beiden noch
live aber dieser, gesehen. Aber dieser Fallrückzieher ist wirklich fantastisch gewesen. Ja. Natürlich heute in HD, Ultra HD und mit allen Kameraperspektiven. Lothar, sieht es noch cooler
noch
aus.
Noch schöner, ja. Noch
aber auch die von, und da muss ich auch immer sagen, habe ich auch immer hingeschaut, Klaus Fischer.
Ja,
natürlich Mittelstürmer, diese Tore, die er auch gemacht hat.
Aber damals, diese Koordination, der holt ihn in einer Höhe ab. Das ist
aber normal, du musst ja da hoch.
Ja, aber es
ist ja kein Fallrückzieher geworden.
Ja, gut, aber es gibt ja mal einen Fallrückzieher, wenn der Ball direkt vor dir ist, sozusagen. Also noch
das ist für mich kein so richtiger Fallrückzieher. Fallrückzieher ist eine Flanke und die Flanke nimmst du komplett in der richtigen Höhe ab.
Genau. Ja, und das hat er gemacht.
Genau.
Fantastisch. Bicycle Kick, sagen die Engländer.
Bicycle, ja.
Leo, hast du auch mal ein Fallrückzieher-Tor gemacht?
Ich kann euch sagen, ich wollte gerade sagen, Klaus Fischer haben wir stundenlang auf der Wiese nachgespielt. Wirklich. Ja. Gnade der frühen Geburt hast du es genannt. Ja,
daher rühren
ich
heute
sagen,
noch die
Rückenprobleme. Ist ein paar Jahre her. Ich gebe es zu. Abstiegskampf war Thema. Also ich mache mir tatsächlich auch große Sorgen um Werder. Ich habe das Spiel wirklich aufmerksam verfolgt und du hast bei ihnen das Gefühl, am Ende des Tages ist es wirklich eine Qualitätsfrage. Und Sie sind jetzt, noch läuft die Partie, wir sind in der Nachspielzeit, aber St. Pauli führt nach wie vor. Sie wären 13 Mal in Folge sieglos, haben in diesen 13 Spielen 8 Mal kein Tor geschossen. Die Lampen sind an, am 24. Spieltag ist noch keiner abgestiegen, aber ich würde das Heidenheim-Spiel als Endspiel ausrufen wollen.
Ja, ich habe jetzt gerade gehört, also St. Pauli hat tatsächlich jetzt 2-1 gewonnen. Das heißt also, für Werder Bremen ist das ein weiterer, Lothar, dramatischer Rückschlag im Abstiegskampf.
Wir werden es gleich vertiefen. Abstiegsplatz, glaube ich, ist das erste Mal in dieser Saison. Ja.
Absolut.
Direkter Abstiegsplatz.
Ja, so ist es. Direkter Abstiegsplatz, Platz 17. Also gleich die XXL-Highlights, danach kommt ja noch eine weitere Partie.
Und Klaus Fischer spielen wir auch noch nach.
Und Klaus Fischer spielt ja auch noch da. Ja, das wäre mal eine gute Idee. Also, vielen Dank für die muntere Runde. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse bis hierher. Die XXL-Highlights warten und das lohnt sich. Schönen Abend noch, tschüss und auf Wiedersehen.